Crop FM, Ausgabe 422. Wir schreiben den 13. September 2019. Mein Gast heute Abend ist Bianca Sommer und es geht um Medialität und Tierkommunikation. Genau, Freitag der 13., wie jemand ganz richtig im Chat anmerkt. Und natürlich gibt es den CropCom, jenen Live-Chat, den man mit Hilfe dessen man sich live am Gespräch beteiligen kann, erreichbar über die Website von CropFM, auf der jetzt wahrscheinlich eh schon alles hin und hören, cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen, gebt sie sehr gerne weiter. Und natürlich auch die Skype-Leitung ist heute wieder offen. Einfach User CropFM anrufen oder auf der Startseite oben etwas rechts das blaue Skype-Symbol draufklicken. Es klingelt bei mir und du bist live on air. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen, gratis, so wie alles auf dieser Seite. Von der Startseite aus oben das Briefchen-Symbol in der Kopfleiste, da kann man sich anmelden und dann kriegt man alle zwei Wochen eine Erinnerung auf die nächste Sendung. Das ist sicher sehr hilfreich, vor allem wenn man dazu tendiert, das zu vergessen, und live ist live. Man kann sich gerne mailen, cropfm@mur.at. Das Ganze erscheint als Podcast, es gibt auch einen RSS-Feed im Archiv, das fast komplett ist, kann man auch die einzelnen Ausgaben direkt verlinken, und ich rufe dazu auf, das zu tun, wo auch immer es angebracht erscheint, in Foren, auf irgendwelchen Social-Media-Seiten etc. Achtung für Social-Media, also Facebook, LinkedIn etc., gibt es einen eigenen Link. Also das Verkettungssymbol, da geht es ein Fenster auf und da gibt es mehrere, den zweiten von oben für Facebook nehmen, ansonsten kann man den ersten nehmen. Ein Forum gibt es auch, betreut von Unarmed und Wingman. Wenn es zur heutigen Sendung wieder einen Thread gibt, werde ich ihn natürlich gerne verlinken und vielleicht entwickelt sich eine Diskussion. Das meiste spielt sich ja in letzter Zeit eher so in der Facebook-Gruppe und so ab, aber ja, das Forum, es lebt noch immer. Coverbild, wunderbar, wunderbar gelungen. Matthias Töpfer ist der Kreator, der Creator, der Erschaffer des Bilds. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Wem die Sendung gefällt, bitte weitersagen, weitergeben, weitermailen, was auch immer. Und wer zu dieser Sendung was beitragen möchte, kann mich zum Beispiel mit interessanten Leuten zusammenbringen oder das Ganze weiterverbreiten oder auch mir etwas spenden, wird natürlich auch gebraucht. Das Ganze läuft auf völlig eigener Infrastruktur etc. Spendenbutton findet sich relativ weit oben auf der Seite, der orange Button mit dem Herzen. An dieser Stelle ein ganz großes Danke an alle, die schon was beigetragen haben. Danke. Ja, 9-11 hat sich ja wieder geirrt. 9-11 Whistleblowers, so die Überschrift. In den CropFM News finden Sie auf der Startseite anlässlich des 18. Jahrestages der Katastrophe vom 11. September 2001 hat James Corbett, sehr empfehlenswerter Mann, eine sehr erhellende Sammlung an 9-11 Whistleblowern zusammengestellt, denen jeweils ein eigener Beitrag gewidmet ist. Bisher zu Wort kamen Kevin Ryan, Kate Jenkins, Barry Jennings, Michael Springman, William Rodriguez und Mitglieder der 9-11 Commission. Unlängst wurde auch eine Studie des Institute of Northern Engineering veröffentlicht, in der man zum Schluss kommt, dass das Feuer im WTC 7, das ist also ein Hochhaus, das am 11. September auch aus bisher ungeklärten Gründen eingestürzt ist, nicht, also dieses Feuer, das dort gebrannt hat, das ist auch ein steigeres Gebäude gewesen und das war natürlich nicht die Ursache für dessen Einsturz. Die Hintergründe des 11. September sind im Jahr 2019 ebenso unklar wie im Jahr 2008, als ich zu diesem Thema ein für mich sehr spannendes Interview mit dem Journalisten Gerhard Wisniewski gemacht habe. Angesichts der umfassenden geopolitischen Folgen des Ereignisses ein sehr besorgniserregender Umstand. Love, Work and Knowledge, The Life and Trials of Wilhelm Reich, so der Titel eines neuen Dokumentarfilms über den Sexualforscher, Psychologen und Ausnahmewissenschaftler Wilhelm Reich, der ja schon sehr, sehr oft auch Thema auf diesem Sender war. Der Film zeigt nie zuvor veröffentlichtes Material, Dokumente, Aufnahmen und Bilder und widmet sich den zahllosen Gerüchten, Lügen und Intrigen, die Wilhelm Reichs Biografie und Arbeit bis zum heutigen Tag verzehren. Der Film entstand an Schauplätzen in Deutschland, Österreich, Norwegen und den USA und lässt einige Reichsspezialisten, darunter auch an Dr. Andreas Peglau, der auch schon mehrfach Gast dieser Sendung war, sowie Wissenschaftshistoriker, Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter von Reich, Labormitarbeiter etc. und Nachbarn zu Wort kommen. Ebenfalls zu hören, der letzte Psychiater, der noch von Reich selbst unterrichtet wurde. Absolut sehenswert. Ja, und Verweise und auf alle entsprechenden Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, und viele, viele weitere Links, eigentlich praktisch tagesaktuell, finden sich auf der Startseite von CropFam, cropfam.at in der News-Sektion. Ja, und hier geht es jetzt gleich weiter mit Bianca Sommer, die mit Tieren spricht. Ja, bei mir heute zu Gast Bianca Sommer, ein Medium, das auch mit Tieren spricht. Hallo Bianca.
Hallo Tarek, schön bei dir zu Gast zu sein.
Freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und heute Abend ein bisschen über deine sehr, sehr spannende Arbeit erzählen wirst. Auch sehr berührende Arbeit. Also ich habe mir da ein paar Interviews mit dir auch angesehen und ja, das ist schon, ja, geht schon unter die Haut. Was du da machst, du bist Medium und warst das aber nicht immer, oder? Also, naja, du hattest wahrscheinlich immer die Begabung, aber ursprünglich wolltest du Bankkauffrau werden?
Ich bin ursprünglich Bankkauffrau geworden, also ich muss vielleicht ein bisschen weiter vorher anfangen in der
Ja.
Kindheit. Ich habe schon als Kind, wie man so schön sagt, ein Händchen für Tiere gehabt. Das heißt, dass kranke, verletzte Tiere haben gezielt meine Nähe gesucht. Tiere, die sich von niemandem haben anfassen lassen, sind immer zu mir rangekommen und ich habe keine Probleme gehabt, die zu berühren. Und ich konnte auch immer ganz genau sagen, was den Tieren fehlt, was sie brauchen, warum, was, ja, wenn sie traurig waren, warum sie traurig waren. Und das ist was, was mich in der Kindheit schon begleitet hat. Ja? Ich habe ursprünglich den Plan gehabt, Veterinärmedizin studieren zu wollen und hatte immer so im Kopf, ich will Tieren helfen. Das war eigentlich so der Hintergrund, weshalb ich gesagt habe, Veterinärmedizin, ich will Tierärztin werden. Es hat verschiedene Gründe gegeben, dass ich mich dagegen entschieden habe. Einer war, dass ich mich mit vielen Studenten unterhalten habe und die haben mir dann von dem Pflicht-Schlachthof-Praktikum berichtet und da war mir klar, das packe ich nicht. Und ja, dann habe ich einen ganz, ganz weltlichen Beruf gelernt. Als brave Tochter macht man das so und bin Bankkauffrau geworden und habe da aber sehr, sehr schnell gemerkt, das ist nicht meins.
Kann ich nachvollziehen.
Das
Also
war sowas ganz anderes.
wirklich was ganz anderes, ja?
Genau. Und ich habe aber gemerkt, die Tiere haben mich nie losgelassen. Also mich haben auch immer in meinem Leben direkt Tiere begleitet, also Tiere, die beispielsweise bei mir gelebt haben. Ich habe damals auch beispielsweise Katzen aufgenommen vom Tierschutz, die halt eine Pflegestelle gebraucht haben, habe die aufgepäppelt, bis sie wieder fit gewesen sind. Also die Tiere haben mich nie wirklich losgelassen, bis irgendwann einfach der Zeitpunkt da war, wo ich gemerkt habe, ich muss mich mit dem, was ich als Kind gehabt habe, wieder verbinden und mehr auseinandersetzen. Und habe dann selber eben auch entsprechend Kurse gemacht, bin in Kurse reingegangen, um das, was da ist, einfach in gute Bahnen lenken zu können.
Ja, also um deine Arbeit mit Tieren wird es heute vor allem gehen. Du machst aber auch natürlich, oder was heißt natürlich, du beschäftigst dich auch mit Jenseitskommunikation und auch mit Trauerarbeit. Das ist vielleicht sogar eines deiner Hauptthemen, weil auf deiner Website findet man über Tierkommunikation eigentlich gar nicht so viel. Aber heute hier sprechen wir vor allem über dieses Thema. Und allerdings noch eine kurze Frage in eigener Sache. Ich hoffe, du stimmst zu, dass deine Kurzbio, dein Bild, deine E-Mail-Adresse und auch die Aufzeichnung dieser Sendung auf meiner Seite im Archiv dann auftauchen und dort bis auf unbestimmte Zeit verbleiben.
Natürlich.
Okay. Meine leicht aktionistische Frage am Anfang. Aufgrund der wunderbaren Datenschutzgrundverordnung.
Ja, die kenne ich bestens.
Ja, du hast deine Website. Du hast dich sicher auch damit auseinandersetzen müssen. Das war sicher.
Intensivst über viele Monate und das Thema habe ich natürlich auch jetzt noch den Tag für Tag im Kundenkontakt.
Ja, das ist, ja. Haben Tiere eine Seele?
Ganz klar, ja. Es gibt verschiedene Theorien dazu, was ist eine Seele? Ja, also auch wenn wir jetzt so mal ein bisschen in die Definitionen reinschauen. Es gibt eine Definition, die sagt, die Seele ist die Gesamtheit dessen, was das Fühlen, Empfinden und Denken eines Menschen ausmacht. Die Psyche zählt dazu. Das steht zwar in der Definition jetzt das Wort Mensch drinne, aber auch ein Tier fühlt, empfindet und denkt und auch ein Tier hat eine Psyche. Und von daher von meiner Seite ein ganz, ganz klares Ja, weil meiner Meinung nach hat jedes Lebewesen eine Seele.
Und ja, es ist ja irgendwie nachvollziehbar. Also vor allem jeder, der selbst Tier, also ich bin jetzt kein Tierbesitzer. Ich hatte mal eine Katze, aber eine Siamkatze, eine äußerst eigenwillige Siamkatze, die mit uns auch kommuniziert hat, kommt mir vor.
Lautstark wahrscheinlich auch.
lautstark, ja. Erstaunliches Tier war das. Aber ja, das geht schon tiefer als nur ein Bioroboter.
Definitiv.
Ja. Und diese Kommunikation, die da du oft mit Tieren führst, also das hat mich natürlich völlig erstaunt und natürlich bei mir ganz viele Fragezeichen und so weiter aufpoppen lassen. Also meine Zweiflerseite ist oder meine Skeptikerseite, aber
Die habe ich auch.
ja, die hast du auch, das finde ich ja sehr gut. Meine ergebnisoffene Skeptikerseite, die ist dann natürlich schon auch war gefordert, immer wieder gefordert. Es gibt ja auch die Anna Breitenbach. Das habe ich vor einiger Zeit gesehen, diese Dokumentation. Ich habe auch einen kurzen Ausschnitt aus dieser Doku mit ihr verlinkt, und zwar ein Teil, der wirklich, also wenn das nicht unter die Haut geht, keine Ahnung, der wo es also um diesen Leoparden geht, der Diablo hieß und dann in Spirit umgetauft wurde, kann man sich ja ansehen. Du hast ähnliche Anekdoten, zu denen wir heute noch kommen werden. Mhm. Und ja, also du wolltest quasi eine Frau Dr. Doolittle werden und hast einfach diese, und das kann ich absolut verstehen, also vor allem, wenn man einen derartigen engen Kontakt mit Tieren aufbauen kann, wie du es offenbar kannst, dann in einen Schlachthof zu gehen, ich glaube, das geht nicht.
Es wäre für mich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Und,
ich könnte...
Ging gar nicht.
Ja, nein, ich könnte auch in keinen Schlachthof gehen. Also ich könnte mir das nicht anschauen. Und dann musst du wahrscheinlich ja da wirklich hautnah am Geschehen sein. Also völlig nachvollziehbar, ne? Und deine medialistische oder deine, wie sagt man da?
Mediale Arbeit.
Mediale Seite, deine sensible Seite, die war natürlich auch schon immer da, aber war dir bewusst, wann ist dir eigentlich bewusst geworden, dass du wirklich ein Medium bist in diesem engeren Sinn?
Ich würde mal sagen, rückblickend betrachtet, war mir das schon sehr, sehr früh schon als Kind bewusst, aber ich konnte damit nichts anfangen. Es gab in meinem Umfeld ja auch niemanden, der mir die Dinge, die ich wahrgenommen habe, hätte erklären können. Ich wusste, wenn Menschen nicht mehr lange zu leben haben. Ich habe Verstorbene wahrgenommen, und nur die hat niemand anders gesehen.
Ja? Hast du sie wirklich gesehen?
Ich habe sie gesehen, ich habe sie gespürt, ich habe sie gehört, ich habe Informationen von ihnen auf verschiedenen Wegen bekommen. Und ich habe Dinge gewusst, dass sie passieren werden, bevor sie passiert sind. Nur wenn du in einem Umfeld aufwächst, wo damit niemand was anfangen kann, dann bekommst du doch keine Erklärungen dazu. Wenn du dann als Kind immer wieder hörst, naja, das Kind hat halt viel Fantasie, ja, irgendwann glaubst du das. Und irgendwann bist du selbst an dem Punkt, wo es für dich nicht mehr greifbar ist. Dazu kommt einfach, dass durch die Erziehung, durch die schulische Bildung, die sicherlich gut ist und die sicherlich auch wichtig ist, wollen wir gar nicht drüber diskutieren, aber durch diese Bildung kommen wir immer mehr weg von unserem Gefühl, immer mehr hin zum Denken, zum Kopf. Wir werden kopflastig. Und Kopflastigkeit ist was, was in der Medialität extrem blockiert. Und so ist es mir eigentlich erst nach und nach bewusst geworden, als ich schon längere Zeit auch mit der Tierkommunikation wieder gearbeitet habe, kam das andere auch wieder verstärkt. Es sind Situationen gewesen, ich bin beispielsweise mit einer Freundin durch München gelaufen, vom Marienplatz zum Stachus, und da stand mir plötzlich ein Mann im Weg und der ging nicht weg. Der starrte mich an und ging nicht weg. Also habe ich einen Bogen drumherum gemacht. Meine Freundin guckte mich total verwirrt an und sagte, was war denn das jetzt? Ich sage, ja, der war total gruselig, gell? Sagt sie, wer war gruselig? Sagt sie, warum hast du so einen Bogen gemacht? Ich sage, na, wegen dem Mann, der stand mitten im Weg und ist nicht weggegangen. Und sie guckte mich an, als wäre ich vollkommen durchgedreht.
Gott, okay.
Drehte sich um und ich drehte mich mit um. Ich sage, da steht der doch. Schau, der starrt mich schon wieder an. Sie guckte mich wirklich an, leichenblass, und sagte, da steht niemand. Und da ist mir das erste Mal als Erwachsene auch so richtig bewusst geworden, dass ich auch die Seelen von Verstorbenen wahrnehmen kann. Für mich war der vollkommen real in dem Moment. Ich habe das gar nicht sofort registriert, dass der nicht da ist. Erst als sie eben fast aus den Schuhen gekippt ist. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann es nicht mehr verdrängen. Es ist wieder da und es ist stärker da als früher. Und letzten Endes war es dann noch eine weitere Situation, die dazukommt, die mich dazu bewogen hat, mich zum Medium ausbilden zu lassen. Und zwar kam eine Teilnehmerin eines meiner Tierkommunikationskurse, also kam auf mich zu und hat gesagt, Mensch, du hast mir mit meinem Hund so geholfen. Mein Vater ist ja auch vor ein paar Jahren gestorben. Kannst du mal schauen, ob du auch mit ihm in Verbindung gehen kannst? Naja, und ich habe dann gesagt, ja, meine Seele ist Seele, ich probiere es einfach. Und habe das dann versucht und habe auch wirklich sehr viele Details hier nennen können, habe seinen Dialekt wiedergeben können. Und sie hat ihn 100%ig erkannt und das war dann für mich wirklich so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss da was draus machen. Prinzipiell war mein Hintergrundansatz aber nach dieser Geschichte da auf dem Weg vom Marienplatz zum Stachhaus, dass ich gesagt habe, ich gehe in die Ausbildung, weil ich das weghaben will. Ich muss lernen, das zu kontrollieren, damit es mich nicht mehr kontrolliert.
Ja, das verstehe ich.
So bin ich eigentlich dann in diese Ausbildung gekommen und arbeite seitdem eben auch als Medium im Bereich Jenseitskontakte.
Und diese Person, die dich da angestarrt hat, die war wahrscheinlich auch verwundert, dass du ihn sehen konntest.
Ja, wahrscheinlich hat er mich deswegen so angestarrt, ja. Weil er wusste, ich kann ihn wahrnehmen.
Ja, weil du ihn wahrgenommen hast, ja.
Darauf gehofft hat, dass ich da irgendwie mit ihm jetzt die Verbindung eingehe, mit ihm kommuniziere. Und ich fand den einfach gruselig, weil der mich angestarrt hat und mir nicht aus dem Weg gegangen ist. Und ich in diesem Moment nicht registriert habe, dass es kein Mensch aus Fleisch und Blut ist und dass sich da einfach eine Seele für mich materialisiert hat.
Hattest du irgendwann einmal die Befürchtung, dass das eine psychiatrische Episode sein könnte?
Oh ja, mehr als einmal. Mhm. Das erste Mal tatsächlich mit 15 Jahren, weil ich auch da sehr viele Dinge wahrgenommen habe. Das hat mich komplett überfordert. Und ich bin damals zu einer Psychologin auch gegangen, die ganz, ganz viele Tests gemacht hat und am Ende dann in der Auswertung einen Satz zu mir sagte, den ich damals nicht verstanden habe. Mit 15 habe ich es nicht verstanden. Sie sagte am Ende, also eins kann ich sagen, du bist kerngesund, du bist einfach nur medial.
Wirklich?
Ich konnte mit diesem Begriff nichts anfangen.
Ich habe mit Sicherheit
ein Riesenglück gehabt, bei dieser Ärztin gewesen zu sein.
Oh ja.
Es ist, glaube ich, hätte anders ausgehen können, wäre ich woanders hingegangen. Sie hatte verschiedene Hirnwellen, Hirnströme auch gemessen, hat mir das dann auch gezeigt bei der Auswertung, gesagt, schau mal, da musste ich jetzt noch Papier dran kleben, weil das hat nicht ausgereicht für deine Ausschläge. Und diese Hirnwellen sind einfach ein Maßstab dafür auch, wie medial begabt jemand wohl ist.
Also diese Ärztin, es war eine Medizinerin.
Es war eine Medizinerin, eine klassische Schulmedizinerin, Spezialgebiet halt Psychologie. Aber es war eine Ärztin, eine klassische Schulmedizinerin.
Die sich aber offenbar mit diesem Thema sehr eingehend beschäftigt hat.
Genau. Für mich war es damals, ich war 15, das Einzige, was für mich gezählt hat, war diese Aussage, du bist gesund, mit dir ist alles in Ordnung.
Das glaube ich.
Mit dem anderen, wie gesagt, konnte ich damals nichts anfangen. Und heute ist es so eine Situation, wo ich wirklich drüber schmunzle und wirklich immer wieder nur sagen kann, ich bin so dankbar, dass ich bei dieser Ärztin gewesen bin, weil ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen sich einliefern lassen, in psychiatrischen Anstalten sitzen, weil sie glauben, dass sie verrückt sind oder weil die Ärzte glauben, dass sie verrückt sind.
Ja.
Und die vielleicht einfach nur medial sind oder Dinge wahrnehmen, die sie nicht einordnen können.
Ja, und das ist so ein schwieriges Thema, weil das ein fließender Übergang ist. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die Dinge wahrnehmen, die tatsächlich jetzt nicht da sind, auch nicht,
genau.
Die jetzt auch ein anderes Medium nicht wahrnehmen würde, obwohl es da auch wieder Dinge gibt, die nicht jedes. Also es ist schwierig. Und es ist ein Kontinuum.
Das ist ein sehr breites Feld, ja.
Ja, es ist ein Kontinuum und es ist also wirklich nicht sehr einfach. Also Hut ab vor dieser Ärztin. Weil die hat dir das auf den Kopf zugesagt. Konntest du mit dem Wort überhaupt was anfangen mit 15?
Nein.
Okay.
Ich konnte damit gar nichts anfangen. Und man muss jetzt vielleicht auch dazu sagen, ich bin in einem sehr liebevollen Familienumfeld aufgewachsen. Aber für meine Eltern war auch immer so der Punkt, wenn man tot ist, ist man tot und dann ist alles vorbei. Ja, also das war so die Einstellung, mit der ich quasi auch erzogen wurde, aufgewachsen bin. Und das hat sich für mich immer falsch angefühlt, schon immer. Ich habe wirklich schon als kleines Kind gesagt, ich kann mich erinnern, mein Opa ist gestorben, ich war 5 Jahre alt und meine Mutter hat fürchterlich geweint. Und ich habe zu ihr gesagt, Mama, es ist doch nicht so schlimm, der Opa ist doch nicht weg. Sie hat mir dann gesagt, ja, aber er ist für immer eingeschlafen. Da habe ich gesagt, ja, aber irgendwann wacht er wieder auf. Und das war jetzt nicht dieses Aufwachen im Sinne von, wenn der Wecker klingelt, sondern das war einfach ein Wissen, was aus mir heraus entsprang, wo ich einfach hundertprozentig überzeugt von war, dass das, was den Opa ausgemacht hat, nicht wirklich weg ist, in irgendeiner Form noch da ist. Und ich habe wirklich schon als Kind daran festgehalten. Ich habe Antworten gesucht und tatsächlich sogar mit 13 Jahren die Bibel einmal komplett gelesen, in einer absolut nicht kirchlichen Familie, weil ich Antworten gesucht habe. Und ich habe meine Antwort irgendwann bekommen in der Schule im Physikunterricht.
Also in der Bibel hast du da irgendwelche Antworten gefunden?
Naja, in der Bibel standen dann so tolle Sachen drin, dass es eben Menschen gibt, die mit Tieren sprechen können, dass es Menschen gibt, die mit fremder Zunge sprechen, also plötzlich quasi einfach eine Fremdsprache beherrschen über Nacht, oder dass es Menschen gibt, die prophetische Gabe haben, also in die Zukunft schauen können, oder auch Menschen, die mit den Toten sprechen können, also mit den Verstorbenen. Also das steht alles auch in der Bibel schön mit drin. Aber da habe ich diese Antworten für mich, die ich gesucht habe, nicht gefunden, sondern meine Antwort für mich, was für mich dann so diese Logik war, ich brauchte die Logik, ich brauchte das Wissenschaftliche dahinter. Das war der Physikunterricht und das war die Aussage unseres Lehrers, der zu mir gesagt hat oder zu uns als Klasse gesagt hat, Energie geht nie verloren, sie wandelt sich nur um.
Ja, und ein Schlüsselsatz, ne?
Dieser Schlüsselsatz hat mich geprägt, weil was ist die Seele? Es sind sich alle darüber einig, dass die Seele nichts Strukturelles ist. Die Ärzte haben die Menschen von Kopf bis Fuß inzwischen aufgeschnitten und haben nichts gefunden, wo sie sagen können, das ist die Seele. Die Seele ist die Gesamtheit, das, was uns als Mensch ausmacht, unser Wesen, unser Fühlen, unser Empfinden, auch das Denken. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ja? Das heißt, es ist etwas Immaterielles. Wenn es also keine Struktur ist, muss es eine Form von Energie sein. Wir könnten jetzt noch einen ganz kurzen Schwenk mal rüber machen zur Quantenphysik. Quantenphysik hat bewiesen, dass es alles, was um uns herum ist, ist alles Energie. Quantenphysik sagt, es gibt keine Materie, es gibt nur Energie, die so niedrig schwingt, dass es uns wie feste Materie vorkommt. Ich nehme an, du sitzt gerade auch auf einem Stuhl oder Sessel oder ähnliches, so wie ich auch. Das heißt eigentlich, wir begehen jetzt hier ein Wunder, weil wir sitzen auf etwas, was eigentlich keine Materie ist, wenn man jetzt in die Quantenphysik schaut.
Naja gut, ich weiß nicht, ob die Quantenphysik jetzt wirklich das sagt, aber und die wird da sehr oft bemüht, aber es gibt auf jeden Fall solche Dinge wie Teilchen-Welle-Dualität, also genau. Eigentlich alle Teilchen bis hin zu Molekülen und sogar also große Moleküle verhalten sich, je nachdem, wie man sie betrachtet, mal als Teilchen, mal als Welle. In der nächsten Sendung habe ich übrigens Tom Campbell zu Gast und der macht da ganz, ganz großartige Experimente in einer Abwandlung.
Das ist spannend.
Oh ja, das wird mindestens so spannend wie die heutige Sendung, hoffe ich. Nein, ich denke. Aber ja klar, dieses Experiment, das Doppelspalter-Experiment, wurde vor gut 100 Jahren durchgeführt, hinterließ alle völlig ratlos und es verschwand dann im Giftschrank. Mhm. Muss man so sagen. Und man versuchte halt so weiterzumachen wie bisher. Und ja, also dieser viel zitierte Paradigmenwechsel, der ich glaube, das ist einfach ein kontinuierlicher Vorgang, das ist nicht so ein großes Bam und jetzt haben wir das neue Paradigma, das schleicht sich einfach ein und Ideen sterben mit ihren Protagonisten, das ist halt beinhart und so ist es natürlich auch in der Wissenschaft. Viele Medien können ja eigentlich mit Tieren nicht so gut, ne?
Ich würde nicht unbedingt sagen, sie können nicht so gut mit Tieren, aber die meisten spezialisieren sich auf einen Bereich. Du findest sehr viele Tierkommunikatoren oder solche, die behaupten, es zu sein. Und du findest sehr viele Medien. Die sind dann meistens aber zum Beispiel entweder auf mediale Lebensberatung oder Jenseitskontakte spezialisiert oder wieder auf anderen medialen Ebenen. Es gibt ja auch Medien, die Akasha-Chronik lesen. Also es gibt ja sehr, sehr viele Bereiche, auf denen man medial arbeiten kann. Und viele beschränken sich auf einen Bereich. Ich möchte es nicht nur als Spezialisieren sehen, sondern fast schon wirklich auch als ein Beschränken, weil Seele ist Seele. Mir persönlich ist es doch vollkommen egal, ob ich mit der Seele von einem Tier kommuniziere oder mit der Seele von einem Menschen. Ich muss sagen, die Tiergespräche haben oftmals eine Leichtigkeit, nicht immer, aber oftmals eine Leichtigkeit, die nicht immer da ist bei den Jenseitskontakten. Mhm. So, auf menschlicher Ebene. Ja, man kann ja auch mit verstorbenen Tieren genauso wie mit Lebenden kommunizieren. Es ist immer eine Verbindung von Seele zu Seele. Also man kann auch sagen, ich stimme mich auf diese Energie des Tieres ein und gehe dann in den Kontakt rein. Und da spielt es keine Rolle, ob das Tier noch am Leben ist oder ob das Tier bereits verstorben ist. Mhm. Weil, wie wir vorhin gesagt haben, Energie geht nicht verloren.
Ja, und versuch bitte möglichst nah an deinem Mikro zu bleiben, weil hier und da wirst du ein bisschen leiser. Dann bist du ein bisschen schwer zu verstehen.
Okay.
Ja, so ist viel besser. Und jemand hat auch schon vor einiger Zeit jetzt gefragt, wären wir mit unseren verstorbenen Hunden, Katzen oder anderen Tieren im Jenseits zusammenkommen? Treffe ich meine Katze wieder?
Ganz klares Ja. Da kommt von mir ein ganz, ganz klares Ja.
Das freut mich.
Vielleicht ist das ein großer Vorteil, dass ich sowohl die Jenseitskontakte mit den Menschen mache, als auch die Tierkommunikation mache. Ich habe nämlich sehr, sehr oft die Situation, wenn jemand für einen Jenseitskontakt wegen einem verstorbenen Menschen bei mir ist, dass ich diese Seele wahrnehme und plötzlich nehme ich an der Seite von demjenigen ein Tier wahr. Beispielsweise steht plötzlich ein Hund daneben oder derjenige hat eine Katze plötzlich auf dem Arm, ja, wo ich dann auch nochmal nachfragen sage, ich sehe jetzt hier an der Seite ein Hund in der Größe, die und die Farbe. Und der ist aber auch schon im Jenseits. Und dann kriegen wir da dann meistens den Bogen und dann wird mir das in der Regel auch bestätigt. Ja, das war sein Hund, den er vor 10 Jahren gehabt hat und der ist dann gestorben. Und von daher, dadurch, dass ich die sehr oft gemeinsam wahrnehme, kann ich das aus meiner Überzeugung heraus mit einem ganz klaren Ja beantworten.
Und aber dennoch, Tierkommunikatoren, die jetzt das wirklich so intensiv auch wie du betreiben, gibt es ja nicht so viele. Was glaubst du, ist da der Grund? Ist das irgendwie doch schwieriger, als mit Menschen zu kommunizieren? Oder?
Es ist eine sehr, sehr gute und eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich mich vor kurzem auch mal so ein bisschen gefragt habe, ich bilde ja seit vielen Jahren selber aus und habe wirklich schon sehr, sehr viele Leute auf dem Weg in die Tierkommunikation begleitet. Und wenn ich schaue, wie viel bleiben am Ende übrig von denen, die wirklich damit aktiv arbeiten, die wirklich rausgehen, das sind sehr, sehr wenige. Und ich denke, da kommen viele Sachen zusammen. Zum einen, es ist eine sehr anstrengende Arbeit. Es ist eine energetisch sehr, sehr, sehr anstrengende Arbeit. Das andere ist, es kostet wirklich sehr, sehr viel Energie, diese Verbindung herzustellen und zu halten. Das ist das eine. Das andere ist, ich muss, wenn ich in Verbindung gehe mit einem Tier, mich selbst mal komplett rausnehmen. Und das kann nicht jeder. Das heißt, ich muss meine eigenen Befindlichkeiten mal ganz hinten anstellen.
Durch diese Verschiedenheit, weil mit einem Menschen irgendwo da man leichter in Resonanz gehen kann, oder? Ist das der Grund?
Also Jenseitskontakte mit Menschen sind energetisch genauso anstrengend. Okay. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es eine Tätigkeit ist, die man ja jetzt nicht von klein auf gewöhnt ist. Und das ist, wie wenn du plötzlich beschließen würdest, du fängst an, beispielsweise reiten zu lernen. Dann spürst du am Anfang sehr lange Muskeln, von deren Existenz du erstmal nichts geahnt hast. Ja, und es ist einfach was, es muss trainiert werden. Und je besser man trainiert ist, desto weniger Energie kostet es. Aber ein ganz elementarer Punkt ist, dass man natürlich sehr stark auch konfrontiert ist eben mit all dem, was das Tier übermittelt. Das heißt, habe ich ein Tier, was krank ist? Kann es passieren, also ich habe das bei mir, ich nehme sehr viel auch körperlich wahr, dann kann es passieren, dass ich die Schmerzen des Tieres spüre.
Oh Mann, ja.
Und damit muss man klarkommen. Ja, wenn du die Gefühle des Tieres spürst, wenn das Tier vorher ein schlechtes Leben gehabt hat und das Tier übermittelt dir diese Geschichte und du kriegst diese Gefühle alles rüber, du musst das alles mitverarbeiten. Und das kostet richtig viel Kraft. Weil plötzlich musst du nicht nur mit dir selbst klarkommen, und da haben ja viele Menschen in diesem Leben schon Schwierigkeiten, sondern du musst auch noch klarkommen mit den emotionalen Sachen, die du vom Tier übermittelt bekommst, mit den Informationen, die du vermittelt bekommst, vielleicht auch mit den körperlichen Problemen, die du vermittelt bekommst. Und das kann einfach auch sehr, sehr anstrengend sein und sehr, sehr viel Kraft kosten. Und man muss natürlich da auch immer wieder schauen, dass man dann auch aus dieser Energie wieder rausgeht, diese Verbindung wirklich ordentlich trennt, dass man das nicht die ganze Zeit bekommt. Ich habe mal eine Kursteilnehmerin gehabt, die war in Verbindung mit einem Tier, dem total schlecht war. Die hat sich wirklich übergeben im Kurs. Also das war dann weniger witzig. Ja, aber das sind Sachen, die passieren. Und da muss man lernen, mit klarzukommen. Man muss auch lernen, das dann gegebenenfalls auch mal zum Tier zu sagen, okay, pass auf, ich habe das registriert, dir tut das und das weh. Ich werde das übermitteln, aber nimm es mal ein bisschen zurück. Das ist mir jetzt zu heftig. Mhm.
Eine andere Frage aus dem Chat. Gibt es Unterschiede in der Kommunikation mit Wild- und Haustieren?
Oh ja. Also Wildtiere haben erfahrungsgemäß keine Zeit. Das ist mal so ein ganz wesentlicher Unterschied. Das heißt, mit einem Wildtier kann ich mal so kurz einen Smalltalk machen. Nehmen wir mal als Beispiel, wenn ich unterwegs bin draußen, ich sehe auf einer Wiese einen Vogel, dann kann ich den kurz ansprechen, kann kurz in die Verbindung gehen. Das mache ich auch durchaus manchmal. Aber dieser Vogel hat mehrere Dinge. Er muss Futter suchen. Er ist davon abhängig, dass er genügend Futter für sich und vielleicht auch für den Nachwuchs findet. Er muss seine Umgebung im Auge behalten. Und wenn er mit mir in Verbindung ist, geht ein bisschen von der Konzentration vom Umfeld weg, weil diese Konzentration ja in diese Verbindung geht. Das kostet ja, wie gesagt, auch Kraft. Das heißt, der Vogel kann seine Umgebung nicht mehr beobachten. Und wenn er zu lange seine Umgebung nicht mehr beobachtet, dann ist die Katze schneller als er.
Ja, ja? So ist es.
Also, das ist immer so ein Punkt bei den Wildtieren. Der andere Punkt ist, dass Wildtiere zu uns Menschen nicht so den Bezug haben. Also es ist ein ganz klarer Unterschied, ob ich mit einer Katze oder mit einem Hund rede, der mit einem Menschen zusammenlebt, oder auch mit einem Vogel, der bei einem Menschen lebt, beispielsweise in Wellensittich, oder ob ich mit einem Wildtier rede. Weil unsere Haustiere sind sehr durch uns geprägt. Was aber auch bedeuten kann, dass sie uns Menschen sehr spiegeln. Also ich habe sehr, sehr viele Tiere, die ihre Menschen, ihre Tierhalter sehr stark spiegeln.
Jemand schreibt,
das merkt man ja, am Kontakt.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also man braucht nur manche Hundebesitzer, also Tierbesitzer, das ist ja irgendwie so ein ungutes Wort eigentlich. Also Tierhalter, die mit dem Hund spazieren gehen, die haben teilweise denselben Gang.
Nicht nur das, es ist oft so, dass Tiere die Krankheiten von ihren Menschen übernehmen.
Ja.
Das heißt, dass Tiere Krankheiten bekommen, die der Mensch auch hat, oder Schmerzen bekommen, die der Mensch auch hat. Es ist auch so, dass sie Themen übernehmen von ihren Menschen. Ja, also ich habe gerade vor kurzem auch mit einem Hund gesprochen, da war eben eine Frage auch an diesen Hund, warum er immer so auf andere losgeht. Und ich habe den Hund gefragt und als erstes kriegte ich die Antwort, ich bin ein Spiegelhund. Mir war klar, was er damit sagen möchte, aber ich habe dann natürlich genauer nachgefragt. Ja, und es stellte sich dann auch heraus, ich habe das dann später mit der Tierhalterin natürlich besprochen und ich habe sie dann gefragt, ob es sein kann, dass sie selbst ein Problem hat mit anderen Menschen. Und dass sie oftmals auf andere Menschen so ein bisschen so bissig reagiert. Ja, und sie hat mir das dann auch tatsächlich bestätigt. Und ich habe dann auch gesagt, na, dein Hund hat mir eben gesagt, er ist ein Spiegelhund und er spiegelt dir eigentlich dein Verhalten.
Ich meine, man erfährt auf diese Art ja fast schon peinlich viel über die Tierhalter.
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen peinlich viel, aber man erfährt durchaus sehr private Dinge, habe ich auch gleich eine lustige Begebenheit. Man geht immer ins Privatleben rein, ein Stück weit mit. Ich versuche natürlich, das so weit zu vermeiden, wie es möglich ist. Aber wenn es um Probleme geht beim Tier und der Tierhalter möchte wissen, was ist die Ursache, was kann ich tun, dann gilt es oftmals, dass wenn ich dem Tier helfen möchte, beziehungsweise der Tierhalter selbst dem Tier helfen möchte, muss er ja wirklich verstehen, was steckt dahinter. Und wenn ich da nachfrage und die entsprechende Antwort bekomme, ist es natürlich meine Aufgabe, das weiterzugeben. Und das ist manchmal natürlich ein sehr schmaler Grat. Also das habe ich auch kürzlich in einem Gespräch erlebt, wo mir ein Tier gezeigt wird, dass die Frau, bei der er lebt, misshandelt wird. Und dass er deswegen, also es ging darum, warum er unsauber geworden ist, warum er in die Wohnung wieselt und er hat mir dann das zur Antwort gegeben, ja, und dann ist natürlich schwierig, das Thema anzusprechen. Nichtsdestotrotz, da tastet man sich dann vor, ne? Also das ist dann wirklich was, da habe ich mich sehr langsam vorgetastet und sie hat es mir dann auch wirklich bestätigt. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr heikel. Andererseits kann es auch zu lustigen Momenten kommen. Da muss ich dazu sagen, das Beispiel, was ich jetzt da gerne erzählen würde, das ist mir ein einziges Mal passiert in vielen Jahren. Also man darf jetzt nicht denken, dass das was ist, was an der Tagesordnung ist. Mich hatte eine Freundin gebeten, mit einer ihrer Junghündinnen zu sprechen. Also sie hatte eine sehr junge Hündin und die hat sich seit kurzem sehr merkwürdig verhalten. Und sie wusste überhaupt nicht, was ist mit dem Hund los? Warum ist die jetzt plötzlich so komisch? Und hat mich eben angerufen und gesagt, Mensch, kannst du mal mit der, ich blick da nicht durch, was mit der los ist. Und ich bin in diesen Kontakt mit der Hündin rein und kaum versuche ich die Verbindung herzustellen, ist die Hündin schon da und sagt, komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Und plötzlich fand ich mich im Schlafzimmer meiner Freundin wieder, die in Unterwäsche zu sehen war, mit ihrem damaligen Partner zusammen und sehr eindeutig, was die beiden vorhatten, und die Hündin guckte mich an. Was machen die da? Tun die sich weh? Oh Gott. Ich dann erstmal zu denen, du pass auf, lass uns mal rausgehen, ich erkläre dir das. Ja, dann also, bin ich mit ihr rausgegangen und habe ihr das erklärt. Die Hündin hatte Verhaltensstörung, weil sie teilweise mit ins Schlafzimmer reingelassen wurde, weil die Tür offen stand, wenn die beiden sich miteinander amüsiert haben, und die Hündin hat es nicht verstanden und hat Angst gehabt.
Oh, aber das ist wirklich...
Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahmesituation. Das ist einmal in 4 Jahren passiert.
Also Aufklärung für Tiere. Aber ich meine, in dem Fall hat dir die Hündin da wirklich das Bild gezeigt. Also
ja, ich habe ein Video gezeigt bekommen im Prinzip.
Okay. Ich kann mir das immer... Ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen. Also siehst du dann wirklich so wie einen Film ablaufen vor dir, ja. So in High-Res und Farbe.
Genau, in HD richtig schön klar. Es kommt drauf an, jedes Tier kommuniziert anders. Ja, man muss viele Sachen berücksichtigen. Es ist immer eine Sache von Sender und Empfänger. Jedes Medium kommuniziert anders, jeder Tierkommunikator kommuniziert anders und jedes Tier kommuniziert anders. Jeder hat bestimmte Bereiche, auf denen er wahrnehmen kann. Also man kann als Mensch wahrnehmen über das sogenannte Hellsehen. Da ist nicht dieses in die Glaskugel schauen gemeint, sondern als diese Hellsichtigkeit im Sinne von innere Bilder wahrnehmen, Bilder bekommen, empfangen. Dann gibt es das sogenannte Hellhören. Das heißt, man hört wirklich was. Also es gibt auch Situationen, auch in Tiergesprächen, wo ich eine Stimme höre.
Das ist die Stimme des Tieres?
Ich würde sagen, es ist die Stimme, die das Tier mir schickt, aber es ist wirklich immer variabel. Also es ist jedes Mal anders. Also man kann nicht sagen, ich habe jetzt da irgendwie immer den gleichen Synchronsprecher im Hintergrund. Ja. Sondern ich sage dann schon, es ist die Stimme des Tieres, aber vielleicht ist es eher die Stimme der Seele.
Aber dein Bewusstsein, und auf das kommen wir dann eh noch später zu sprechen, übersetzt das ja dann irgendwie. Ne? Also da bist ja dann du auch dran beteiligt. Ne? Und da ist ja dann auch die Gefahr, dass das dann irgendwie kontaminiert wird, quasi die Information. Ne? Aber das ist ja auch sehr
die Gefahr ist größer bei anderen Wahrnehmungen, weil außerdem hell hören und hell sehen gibt es dann noch das Fühlen, also sowohl emotional als auch körperlich. Das gibt es Riechen. Also manchmal bekommt man einen Geruch auch übermittelt oder auch das Schmecken, Geschmack übermittelt bekommen. Auch das passiert. Es gibt dann aber auch noch das sogenannte Hellwissen. Das Hellwissen ist was ganz Gemeines. Bei dem Hellwissen ist es nämlich so, du hast einfach nur Wörter oder einen Satz oder eine Information im Kopf. Und das ist das, wo die meisten Leute wahnsinnige Schwierigkeiten haben, zu unterscheiden, kommt das jetzt von außen, vom Tier oder ist das meins?
Ja, berechtigte Frage.
Da ist natürlich immer die größte Gefahr, dass der eigene Kopf mit reinkommt. Wenn ich ein Bild sehe, dann sehe ich dieses Bild, ich nehme es wahr. Ja, in dem Wort wahrnehmen steckt wahr drin. Also es ist in dem Moment auch das, was ich, was meine Wahrheit ist, was ich gezeigt bekomme. Und wenn ich was höre, dann höre ich das. Wenn ich was fühle, dann fühle ich das. Aber wenn ich nur einen Gedanken, einen Satz, ein Wort in den Kopf bekomme und das nicht unterscheiden kann, ist das jetzt meins oder ist das vom Tier, dann habe ich ein Problem. Weil dann ist natürlich das Risiko ganz, ganz groß, dass der eigene Verstand mit reinkommt.
Den man ja, also du hast das ja am Anfang schon erwähnt, der Kopf ist der größte Feind des Mediums oder die Kopfigkeit, ne?
Genau.
Das ist auch bei Remote-Führung oder bei allem so. Also man muss immer seinen Sensor ausschalten und man muss immer seinen inneren Sensor überwinden.
Und da habe ich die Erfahrung gemacht, da tun sich die Menschen oftmals sehr, sehr schwer.
Das ist extrem schwer. Also ich habe auch schon ein bisschen sowas versucht. Ich tue mir das sehr schwer. Eine ernst gemeinte Frage ist jetzt von mir, wenn ich mir das so ansehe, was du da alles an Details über Menschen rausfindest. Gibt es eigentlich Tierkommunikatoren, die für Geheimdienste arbeiten?
Wäre mir nicht bekannt.
Aber es würde eigentlich Sinn machen, oder? Ich meine, stell dir vor, jemand, und du kannst ja auch auf Distanz dann mit Tieren sprechen. Also genau. Jemand hat zum Beispiel arbeitet in einer Botschaft und hat einen Hund und dann steht halt einer davor und wenn er in der Früh dann mit seinem Hund in die Arbeit geht, dann fratschelt er ihn aus, was denn gestern so passiert ist.
Das ist die schöne Theorie. Die Praxis ist aber so, das Tier kann auf Fragen antworten, aber es kann es auch lassen. Also, das Tier hat ja wirklich auch einen eigenen freien Willen. Ich vergleiche das gerne mit einem kleinen Kind. Es kennen, glaube ich, alle diese tolle Kinderüberraschung vom Kinderüberraschungsei, diese Werbung, wo die Kinder in den Raum gesetzt werden mit, du hast hier ein Überraschungsei. Wenn du es zulässt, bis ich wiederkomme, kriegst du noch ein zweites. Ja? Und es gibt Kinder, die lassen es zu, weil die wollen das zweite haben, aber die meisten Kinder machen es auf. Und genauso ist es letzten Endes, auch wenn du einem Kind, was abends Angst hat, dass das Monster aus dem Schrank kommt, wenn du dem sagst, pass auf, ich mach den Schrank auf, schau mal, da ist nichts drin. Ja? In dem Moment, wo du drin bist, das Licht an ist, nur der Schrank offen ist, glaubt dir das Kind vielleicht, dass da wirklich keins drin ist. Aber was du nicht weißt, ist, sobald du rausgehst und das Licht ausmachst, öffnet sich der Schrank und das Monster kommt raus. Also das Kind glaubt einfach auch daran. Und letzten Endes ist es bei der Tierkommunikation so, dass ich natürlich Fragen stellen kann, aber es funktioniert jetzt nicht unbedingt so, dass ich fragen kann, du, was waren gestern um 7.14 Uhr? Ja. Kannst du mir bitte den Tagesablauf wiedergeben? Weil auch Tiere filtern raus, was ist für mich wichtig. Ja. Ja? Und ein Tier kann keine Uhr lesen, damit fängt es auch schon mal an. Also es wird mir nicht sagen können, was um 7.14 Uhr war. Die haben ein ganz anderes Zeitempfinden. Aber natürlich gäbe es theoretisch die Möglichkeit, weil du jetzt gesagt hast, Geheimdienste beispielsweise, da wirklich in die Verbindung reinzugehen und bestimmte Dinge rauszukriegen. Aber wahrscheinlich nichts, was ein Geheimdienst wirklich wissen will.
Ja, wahrscheinlich.
Weil das Tier wird für sich das merken, was wichtig war. Überleg einfach, wenn du unterwegs bist, du gehst draußen spazieren, du nimmst auch nicht alles auf, du speicherst das ab, was für dich wichtig ist. Alles andere rauscht an dir vorbei.
Diese Kommunikation passiert ja so, dass Tiere quasi die Gedanken hören, oder?
Deine Gedanken hören. Auch da wieder ja und nein. Ja. Wenn ich dem Tier eine Frage stelle und ich stelle diese Frage jetzt rein in Form von Worten, dann kann es sein, dass das Tier das wirklich auch versteht, weil Worte haben Energie. Jedes Wort hat eine Schwingung und löst etwas aus. Wenn das Tier aber auf der Ebene der Schwingung der Wörter nicht so gut empfängt, dann wird es mich nicht so gut verstehen. Das heißt, ich mache es eigentlich immer so, dass ich versuche, zu jeder Frage, die ich stelle, auch ein Bild dazu zu haben, ein Gefühl dazu zu haben. Ich versuche, auf mehreren Ebenen gleichzeitig zu senden, damit das, was ich wissen möchte oder ausrichten möchte, auch wirklich ankommt. Und versuche natürlich genauso auch auf allen Ebenen zu empfangen. Das ist manchmal so ein bisschen eine Sache vom Feintuning, wie bei den ganz alten Radios, wo es dann noch diesen Drehregler gab, wo man dann, um den Sender ganz klar reinzukriegen, manchmal so ein bisschen drehen musste, weil es sonst noch so ein bisschen gerauscht hat. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Man muss die richtige Frequenz finden miteinander.
Ja, wie eh immer, ne?
Genau.
Eine Sache, die mich wirklich extrem fasziniert hat und erstaunt, war, dass du auch mit Insekten kommunizierst. Also ich habe das jetzt probiert. Also wenn ich bei uns auf der Terrasse Mittag esse, dann manchmal, wenn ich Zeit habe, mache ich das. Dann kommen nach 10 Minuten die Wespen. Und ich habe ihnen dann wirklich versucht, ihnen zu erklären, dass mich das extrem nervt, vor allem wenn sie mir dann am Kopf herumsuchen. Und dass sie dann, so wie du das in einem anderen Video sagst, eben dann irgendwas auf die Seite gelegt und gesagt, bitte nehmt das. Und ich sage mal, bescheidener Erfolg. Also am Ende, dann haben sie mich doch in Ruhe gelassen. Aber man versucht ja alles. Aber also das ist vor allem etwas, also dass du da wirklich in Kommunikation gehst und auch von denen dann tatsächlich was empfängst. Das hat mich total fasziniert.
Man muss halt wirklich das ein bisschen unterscheiden. Also Wespen sind ja meine persönlichen Freunde, weil ich bin hochgradig allergisch auf Wespen. Ja. Und so ein Wespenstich kann halt für mich im schlimmsten Fall sehr ungut ausgehen. Ja. Sprich, mich dann doch schneller in die geistige Welt befördern, als ich es vorhabe. Deshalb ist es wirklich so, wenn mir Wespen zu nahe kommen, ich erkläre denen einfach, ich habe mit dir kein Problem, aber wenn du mich stichst, dann habe ich ein Problem, weil das könnte für mich tödlich enden. Also ich versuche denen das wirklich zu erklären, dass ich tue dir nichts, ich möchte aber auch, dass du mich in Frieden lässt, weil wenn du mich stichst, wenn es ein Missverständnis zwischen uns beiden gibt, also ich erkläre das immer so, dass ich sage, wenn es ein Missverständnis zwischen uns beiden gibt und du mich dann doch stichst, weil du mich falsch verstehst, dann sterbe ich vielleicht. Ja, und ich habe bisher wirklich mit den Wespen eigentlich immer ganz gute Kompromisse eingehen können. Habe gerade vor 3 Wochen nochmal so einen wirklich lustigen Moment gehabt, als ich im Garten die Wäsche aufgehängt habe und eine Wespe schwirrte um meinen Kopf drumherum. Das ist natürlich so ein Moment, wo ich innerlich so erstmal kurz erstarre und bemühe, nicht hektisch zu werden, weil, ne, wenn es es falsch versteht, bin ich diejenige, die den Kürzeren zieht. Und habe dann wirklich nachgefragt, was ist los? Und dann kam, das Wasser ist leer. Also ich habe für die Wespen draußen im Garten eine eigene Tränke hingestellt, wo Wasser drin ist. Und einfach so der Deal, da habt ihr euer Wasser, ja, weil dann lasst sie uns in Ruhe, dann braucht sie nicht so aggressiv sein. Also gerade wenn es sehr warm ist, werden ja Wespen auch schnell aggressiv, wenn sie nicht genug Wasser finden. Und dann guckte ich da hin und dann war wirklich das Wasser leer. Wo ich eigentlich davon überzeugt gewesen bin, das kann gar nicht leer sein, weil ich habe es gestern aufgefüllt. Aber es war tatsächlich leer und dann habe ich das Wasser nachgefüllt und dann schwirrte sie rüber, trank und war wieder weg. Da funktioniert es ganz gut. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, die Mücken stechen mich trotzdem noch. Die finden mich einfach zu lecker und für die habe ich keine guten Argumente gefunden bislang.
Ja klar, das ist bei denen auch. Eine Frage aus dem Chat. Hat der Gast durch Kommunikation mit Bienen etwas über die Hintergründe des Bienensterbens erfahren? Wie ist das überhaupt mit so einem Hive zu kommunizieren? Ja, das finde ich auch interessant. Sprichst du da wirklich mit dem Gruppenbewusstsein oder mit diesem einzelnen Insekt? Ich meine, in dem Fall hast du wahrscheinlich mit dieser einzelnen Wespe gesprochen.
Genau, also es gibt beides. Bei Insekten gibt es beides. Also es gibt einmal wirklich den Kontakt zu diesem einzelnen Insekt. Also wenn jetzt gerade eine Wespe um mich drumherum schwirrt, macht es keinen Sinn, mich an das Gruppenbewusstsein quasi zu richten. Da spreche ich mit dem einen. Ich kann aber ein kleines Beispiel bringen, wo ich mit einem Schwarm in Verbindung gegangen bin. Und zwar hatten ein paar Hummeln beschlossen, ein Nest zu bauen. Die haben das Nest gebaut oder den Durchschlupf zu ihrem Nest hatten die genau über unserem Wintergarten, wo wir in den Garten gegangen sind, genau über der Tür. Da war so ein kleines Loch und die sind in die Zwischendecke rein, haben dort ein Nest gebaut. Ist ja schön und gut, habe ich kein Problem mit. Das Problem, was wir bekommen hatten damals, war, dass sobald wir durch diese Tür rein oder raus sind, sie uns angegriffen haben. Und dann habe ich mich irgendwann mit reichlich Abstand natürlich hingestellt und versucht, eben mit diesem Schwarm zu verbinden, um da einfach eine Lösung zu finden und habe denen dann eben auch erklärt, hey, also passt mal auf, wir haben zuerst hier gewohnt, ihr seid Untermieter, ihr dürft da auch weiter leben, wir lassen euch dort leben. Aber Angriffe sind tabu. Ich habe Kinder, ich muss meine Familie schützen. Und habe dann wirklich denen eine kleine Standpauke gehalten und habe denen dann auch zum Schluss 2 Möglichkeiten aufgezeigt. Möglichkeit 1, ihr bleibt da wohnen, wir dulden und akzeptieren euch als Untermieter, aber ihr lasst uns in Ruhe. Möglichkeit Nummer 2, ihr greift uns weiter an und wir sehen keine andere Wahl, als uns zu schützen und diesen Spalt zuzumachen. Und sie haben sich für Möglichkeit 1 entschieden. Aber was mir da aufgefallen ist, war dann wirklich, es ist, als ob man 1000 Stimmen gleichzeitig hört. Also in dem Moment, wo dann eine Stimme da ist oder diese Berührung von den Seelen mit mir, das ist wirklich wie 1000 gleichzeitig. Also ganz, ganz viele gleichzeitig. Du merkst, du hast es jetzt nicht mit einem Individuum zu tun, sondern du hast es mit mehreren gleichzeitig zu tun. Und das ist was, wo ich sage, bei Insekten geht das, aber ich kriege selbst auch ein großes Problem in großen Menschenmengen. Weil wenn mir das da passiert, das erschlägt mich förmlich.
Hm. der erste Teil der Frage über die Bienen, der ist jetzt ein bisschen untergegangen. Und den
genau, fand die Bienen und das Bienensterben ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Und ich habe diesen Sommer mit 3 Bienen mal ganz kurz, weil die hatten auch wieder keine Zeit, wie gesagt, das sind Wildtiere, Verbindung gehabt. Und ich muss dazu sagen, ich muss jetzt hier unterscheiden einmal zwischen den Bienen, die von den Imkern gehalten werden, und Wildbienen. Ich habe mit beidem gesprochen. Was mir aufgefallen ist, ist vor allen Dingen bei den Wildbienen kam so ein bisschen die Beschwerde, was den Wohnraum angeht. Die Wildbienen haben zu wenig Wohnraum, und was mir extrem aufgefallen ist, sowohl bei den Wildbienen als auch bei den, ich sage es mal, Honigbienen, wie es der Imker hält, war etwas, was sie mir als Gefühl übermittelt haben. Jetzt ist natürlich so, Gefühle sind immer schlecht oder schwierig in Worte zu fassen, weil Gefühle sind ja immer was, das ist in einem drin und man kann es nur versuchen zu formulieren. Aber es fühlte sich für mich an, als wäre der Körper wie so leicht taub. Wo ich die Vermutung habe, oder es hat sich für mich so angefühlt, wie durch einen Kontakt, wenn man mit irgendwas in Kontakt kommt, was die Haut so ein bisschen betäubt, so Fehlempfindungen auslöst. Und das kann natürlich, das können Pestizide beispielsweise sein oder auch Insektizide sein. Und das ist mir sowohl bei den Honigbienen als auch bei den Wildbienen aufgefallen, dass die beide gleichermaßen, also das eine, wie gesagt, die Wildbienen und die Honigbienen, dass beide Gattungen die gleiche Empfindung übermittelt haben. Und wenn ich jetzt mal überlege, ich habe auch in den letzten Jahren öfters mal mit Bienen kommuniziert, da war das noch nicht so. Also es ist nicht so, dass das ein generelles Gefühl von Bienen ist, dass es sich generell so anfühlt, sondern es ist wirklich auffallend gewesen. Und sie sprachen auch von einer Schwäche, die sie immer wieder befällt. Also sie empfinden es als eine Schwäche, die dann da ist. Ja, ich sehe da wirklich mehrere Aspekte eben für die Wildbienen. Wie gesagt, der Wohnraum, der einfach nicht so da ist, wie sie es bräuchten. Und das zweite eben das Thema Insektizide und Pestizide. Und da muss natürlich viel passieren. Und was die Bienen auch gesagt haben, zum Teil sind die Wege für sie zu weit. Ich würde mal sagen, Stichpunkt Monokulturen. Dass sie einfach oftmals sehr weite Wege fliegen müssen, um das halt an Nahrung zu finden, was sie eigentlich brauchen. Dadurch aber wiederum zu viel Energie natürlich verbrauchen. Und ja, da ist man dann auch in einem Kreislauf drin.
Sehr oft wird auch Handystrahlung aufgeführt als ein negatives Faktum für Bienenvölker. Hast du da irgendwas erfahren, was in diese Richtung?
Also was mir aufgefallen ist, ist, dass die auch diese Stromleitungen, wir haben ja überall so immer noch teilweise diese Stromleitungen, die so oben schön über die Straßen gehen, über die Felder, diese Hochspannungsleitungen, die meiden sie auch extrem. Da habe ich nachgefragt und dann haben sie mir ein Empfinden geschickt. Es war, als ob ich ein lautes Vibrieren im Ohr gehabt habe, so ein ganz lautes Brummen. Also es ist für die ganz, ganz unangenehm und der ganze Körper vibriert. Ich denke, dass es alles in diese Richtung geht. Bei den Hochspannungsleitungen ist es halt einfach extrem, dieses Vibrieren. Dass Handystrahlen nicht unbedingt die gesündesten sind, wissen wir alle. Ja? Und es wird sich mit Sicherheit alles auswirken, weil es ist dort eine Kleinigkeit. Vielleicht wäre die Handystrahlung alleine auch für die Insekten gar nicht so ein Riesenproblem, wenn nicht das Thema Monokultur dazukommen würde, wenn nicht das Thema Pestizide, Fungizide, Insektizide, keine Ahnung, was dazukommen würde. Ja? Aber wir haben sehr, sehr viele Schadquellen heutzutage und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Aber wie gesagt, einen ganz wichtigen Aspekt sehe ich da tatsächlich bei der Art des Anbaus, also wie gesagt die Monokulturen, dass sie einfach nicht mehr genügend Nahrung zum Teil bekommen, dass die Wildbienen nicht genügend Wohnraum für sich haben, aber eben auch den Einsatz der Pestizide und Insektizide.
Wohnraum, also ganz habe ich das noch nicht verstanden. Wenn du sagst, sie haben nicht genug Wohnraum, dann nicht, also geht es da um unverbaute Flächen, dass das immer mehr abnimmt, oder was meinst du mit Wohnraum eigentlich?
Ja gut, das ist das, wie gesagt, was die Wildbienen mir so übermittelt haben, dass sie einfach nicht genügend Wohnraum finden. Und ich denke, das eine ist natürlich, wir haben sehr viel zugebaut. Wir haben riesige Städte, auch die in den Dörfern, es ist alles betoniert. Es gibt Gärten, die man als solches überhaupt nicht bezeichnen kann, weil das Steinwüsten sind. Ja, also es fehlen einfach Unterschlupfmöglichkeiten, es fehlen Schutzmöglichkeiten auch für die Insekten. Insektenhotels sind zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Sache. Die helfen aber den Wildbienen nicht, weil in den Insektenhotels, die es so zu kaufen gibt oder wo es Bauanleitungen für gibt, fühlen sich zum Beispiel auch Wespen sehr, sehr wohl und Ohrenkneifer. Ja, die haben dann ein Buffet, wenn dort die Wildbienen drinnen wohnen würden.
Ja. Okay, das heißt, ja, es geht dann wirklich so um die Urbanisierung und so weiter. Also das scheint das Problem oder vielleicht auch eben, dass immer weniger Flächen dann jetzt nicht zu stark von Mobilfunk belastet sind oder was auch immer. Könnte vielleicht auch ihren Wohnraum einschränken. Wie wäre es denn? Ne?
Genau. Also ich denke, da spielen sehr, sehr viele Faktoren zusammen.
Von G5 wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Da ging es in der letzten Sendung drüber.
Lieber nicht.
5G, Entschuldigung.
Ich sage immer G5. Ich hab gewusst, was du meinst.
Ja. Um die Persönlichkeit eines Tieres zu beschreiben, reicht dir ein Foto?
Ja. Da denken sich dann manche Leute, wie soll das über ein Foto funktionieren? Und das ist ganz, ganz einfach. Also ich nehme mit dem Foto und den Namen. Ich hab's ja dann schon ganz gerne persönlich. Wenn ich das Foto und den Namen des Tieres habe, das ist wie eine individuelle Telefonnummer. Ja, wenn du jemanden anrufen willst, jeder hat ein Smartphone, jeder kann sich's vorstellen, musst du die Nummer wissen, brauchst du die Nummer und dann kannst du mit demjenigen telefonieren. Und im Prinzip ist das, was ich mache, auch so eine Art Telefonat von Seele zu Seele. Und die Telefonnummer ist in dem Fall zum Beispiel eben das Bild mit dem Namen. Reicht vollkommen aus.
Ja.
Es geht auch ohne Bild, muss man jetzt auch dazu sagen. Aber das ist nochmal ein bisschen anstrengender, nochmal ein bisschen schwieriger und nochmal, das mache ich deswegen auch nur wirklich in absoluten Notfällen, wenn es gerade gar nicht anders geht. Aber ich arbeite tatsächlich hauptsächlich über Foto und Namen und gehe darüber dann in die Verbindung mit dem Tier.
Würde auch ein Gegenstand reichen, den das Tier, weiß nicht, sein Fressnapf zum Beispiel. Könntest du das auch als Adresse verwenden?
Wäre jetzt ein sehr unpersönlicher Gegenstand. Ja. Nein, also es geht tatsächlich auch theoretisch ganz ohne irgendetwas. Das habe ich auch in einer Situation mal gemacht, über den Tierhalter, den ich am Telefon habe. Weil der Tierhalter ist immer mit seinem Tier verbunden. Wenn ich über die Verbindung zum Tierhalter, zum Tier gehe, funktioniert das auch. Aber es ist ein Umweg. Ja, weil wenn ich die Verbindung direkt zum Tier aufbaue, weil ich die Telefonnummer, sprich Bild und Namen habe, bin ich direkt in der Verbindung mit dem Tier. Wenn ich über den Tierhalter gehen muss, muss ich einen Umweg in Kauf nehmen.
Dir sind Beweise sehr wichtig.
Ja, absolut. Also, ich bin ein ewiger Zweifler. Mhm. Also ich zweifle selber ja immer und ich brauche die Beweise zum einen für mich, dass ich wirklich weiß, ich war in der Verbindung mit diesem Tier. Und zum anderen ist es mir auch ganz, ganz wichtig, dass der Tierhalter in der Beschreibung sein Tier ganz klar wiedererkennt.
Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, das du mal hattest, nachdem du dir dann gedacht hast, okay, meine Zweifel sind jetzt gestillt, ich kann offenbar tatsächlich mit Tieren sprechen?
Ich muss es anders beantworten. Ich weiß, dass ich mit den Tieren sehr gut kommunizieren kann, aber meine Zweifel bleiben. Ich sage immer, der Tag, an dem ich keine Zweifel mehr habe, ist der Tag, wo ich aufhöre zu arbeiten. Die Frage ist aber, wie benutzt man seine Zweifel? Die meisten Menschen lassen sich von ihren Zweifeln ausbremsen. Ich benutze meine Zweifel als Motivation, so viele Beweise wie möglich zu sammeln. Also ich sehe die Zweifel als was Positives an, weil ich habe immer wieder Tiergespräche, wo ich dann wirklich im Kontakt dann da sitze und denke, also jetzt drehst du wirklich durch.
Kannst du das ein paar Anekdoten nennen? Also das wäre für dich sehr interessant. Also
ja, also ein schönes Beispiel, ich habe vor, es ist schon ein paar Jahre her, hat mich eine Dame eben kontaktiert und mich gebeten, mit ihrem Hund in Verbindung zu gehen. Und eine ihrer Fragen an den Hund war, ob er gerne auf dem Motorrad mitfährt. Und ich stellte diesem Hund die Frage, ich meine, der Hund war eh die ganze Zeit schon ziemlich witzig, das war so ein kleiner Clown. Und ich stellte ihm diese Frage und kriegte statt einem Ja oder Nein, als kriegte ich als Antwort wieder so ein schönes Bild oder so ein Kurzvideo. Und der Hund zeigte sich mir mit so einer Art Fliegerbrille, also so habe ich es damals definiert, mit so einer Fliegerbrille auf den Augen und die Ohrwatscheln, also die Ohren so nach hinten fliegen mit so einem Grinsen im Gesicht, ja. Und ich habe dann wirklich gedacht, okay, also jetzt ist aus. Habe dann auch zu der Tierhalterin dann gesagt, also ihr Hund hat ja wirklich viel Humor. Ja, dann habe ich das dann auch eben so gesagt und sie fing schallend an zu lachen, als ich ihr dieses Bild beschrieb und ich sage, ja, ich weiß, also das ist total witzig, aber das hat für mich sehr viel Freude ausgestrahlt. Also ich würde sagen, die Antwort auf die Frage, ob er gern Motorrad fährt, ist ja. Und sie sagt, nee, deswegen lache ich nicht. Mach mal deinen Computer an. Ich schicke dir mal ein Foto. Und dann schickte sie mir eben tatsächlich ein Foto von ihrem Hund, was jemand anders, der vorausgefahren ist, mal geknipst hat. Und der Hund hatte so eine Schutzbrille auf, die im Prinzip so aussah wie auf dem Bild, was ich hier beschrieben habe. Und die Ohren flogen nach hinten und er hatte dieses Grinsen, weil durch den Wind auch die Mundwinkel ein bisschen nach hinten gedrückt wurden. Und sie hatte so gelacht, weil ich exakt dieses Bild beschrieben habe, was sie sogar als Foto hatte. Ja. Ja. Und das sind natürlich so Highlights, die vergisst man auch nicht. Die sind einfach wahnsinnig prägend. Wenn man Dinge so eins zu eins wiedergeben kann, ja, also es ist ja nett, wenn man sagen kann, okay, der Hund hat einen Ball in der und der Farbe. Kann auch ein Zufallstreffer sein. Aber wenn man dann wirklich so ganz klare Sachen mit drinne hat, wirklich so eindeutige Sachen oder eindeutige Begebenheiten erzählen kann, das ist schon schön. Es kann natürlich auch sehr nützlich und hilfreich sein, was ich kürzlich bei einer Hündin gehabt habe, weil als ich mit der Frau gesprochen habe, habe ich zu ihr gesagt, ich muss Ihnen als allererstes, bevor ich Ihnen irgendwas zu Ihren Fragen sage, muss ich Ihnen eins sagen, Ihr Hund hat Ohrenschmerzen. Sag mir, hat die ganze Zeit im Kontakt, haben mir die Ohren wehgetan und das rechte Ohr war am schlimmsten. Das tut wahnsinnig weh. Sie sollten bitte mal mindestens ins Ohr reinschauen. Besser wäre es natürlich, zum Tierarzt zu gehen. Und sie sagte, ja, sie hat in 3 Wochen sowieso einen Tierarzttermin. Da habe ich gesagt, also 3 Wochen werde ich damit nicht warten. Für mich fühlt sich das an wie eine Mittelohrentzündung und es tut richtig weh. Aber sie hat so ein bisschen erst rumgedruckst, naja, weil in 3 Wochen hat sie ja eh einen Tierarzttermin. Aber ich bekam dann später am Abend von ihr eine E-Mail, dass sie doch noch zum Tierarzt gegangen ist und der Tierarzt hatte bestätigt, dass der Hund eine Mittelohrentzündung hatte auf beiden Ohren und zwar besonders schlimm das rechte Ohr. Also es gibt diese lustigen Momente und es gibt natürlich auch die Momente, gerade wenn es dann so um gesundheitliche Sachen geht, wo man natürlich auch dann viel bewirken kann. Weil in dem Fall, dass sie dann doch mir vertraut hat und wirklich auch gleich noch zum Tierarzt gegangen ist, weil ich gesagt habe, sie sollte besser nicht warten. Und dadurch einfach die Mittelohrentzündung natürlich dann doch schnell behandelt werden konnte, weil jeder, der das schon mal gehabt hat, weiß, das tut böse weh.
Ja. Eine Zwischenfrage aus dem Chat, die irgendwo interessant klingt und ich glaube, das zielt dann eher so ein bisschen auf andere Medien, die auch hier schon zu Gast waren. Spürt oder sieht, in Anführungszeichen, der Gast auch irgendwelche Präsenzen? Kann es sein, dass jemand da ist, der mit Tarek oder sogar mit jemandem in der Zuhörerschaft kommunizieren will? Kannst du also mit der Frage irgendwas anfangen?
Ich glaube, ich weiß, wie es gemeint ist. Also ich verstehe das jetzt so, ich hoffe, so ist es gemeint, ob ich jetzt in diesem Moment da irgendjemanden wahrnehme, der irgendjemandem etwas mitteilen möchte. Ja. Da muss ich jetzt dazu sagen, ich arbeite nur dann medial, wenn ich mich dafür öffne. Okay. Wenn ich permanent geöffnet wäre, dann würde ich die Ameisen, die Regenwürmer und jeden Vogel hören. Dann würde ich jede Seele, die sich gerade irgendwo in der Nähe von anderen aufhält, in der geistigen Welt, würde ich wahrnehmen, ich würde durchdrehen. Mhm. Das heißt, es hat einfach auch was mit Eigenschutz zu tun. Das heißt, ich öffne mich für die Verbindung, wenn ich es möchte. Und ich bin jetzt geöffnet für das Gespräch, aber nicht für mediale Arbeit, weil das ist einfach nochmal ein anderer Prozess, den ich da quasi für mich vornehme, um in so eine Verbindung reinzugehen.
Ja, ich habe ein anderes Medium immer wieder zu Gast, oder ja, eine Energiearbeiterin, Nicola Wohlgemuth. Ich glaube, du kennst sie zumindest vom Namen her. Ja. Und jedes Mal, wenn die dann bei mir im Studio sitzt, sagt sie mir, dass da unzählige Entitäten gerade auch da sind, die neugierig sind und zuhören.
Also was ich tatsächlich die ganze Zeit nicht los werde, ist eine Katze. Ich kann es nicht sagen, zu wem sie gehört, aber ich habe die ganze Zeit eine Katze da, die sich hier ein bisschen breit gemacht hat und irgendwie es gerade ganz angenehm zu finden scheint.
Was für eine Katze?
Also prinzipiell erstmal so europäisch Kurzhaar, hätte ich gesagt, und sie ist weiß-rot.
Ah, eine weiß-rote Katze, okay.
Also wenn jemand zuhört, der was mit einer weiß-roten Katze anfangen kann, die verstorben ist, die hat sich jetzt hier bei mir breit gemacht, liegt total verdreht da. Also vielleicht ist das auch was, was ein bisschen beim Wiedererkennen hilft. Also mein gut, Katzen haben das, glaube ich, generell ganz gern, dass sie die unmöglichsten Stellungen einnehmen. Aber sie scheint das auch ganz gern gemacht zu haben. Ich kann aber nicht sagen, ob es eine Katze oder ein Kater ist. So genau habe ich da gerade jetzt nicht hingeschaut.
Jemand schreibt da Erich, viele, viele, viele Rufzeichen. Ich weiß aber nicht, ob sie meint, dass ihr Kater Erich ist. Aber okay.
Das kann durchaus sein. Also wenn ich mich auf diese Katze konzentriere, würde ich es von der Präsenz, von der Energie her eher als einen Kater wahrnehmen. Der Kopf ist auch eher so ein bisschen Katerkopf. Das ist ja schon nochmal ein bisschen Unterschied bei den Kätzinnen und den Katern. Aber der findet es, wie gesagt, hier gerade offensichtlich sehr gemütlich und zeigt mir einfach so, vermittelt mir das Gefühl, dass es ihm gut geht und dass er total zufrieden ist.
Frag mal, ob die Katze gut sieht, schreibt jemand. Ich weiß nicht, warum.
Die weiß-rote Katze?
Ja.
Naja, das ist jetzt die Schwierigkeit, weil in der geistigen Welt bestehen keine körperlichen Leiden mehr.
Ja.
Ja? Das heißt also, wenn die Katze zu Lebzeiten nicht so gut gesehen hat, hat sie das in der geistigen Welt nicht mehr. Auf was ich aber als Antwort sagen kann, auf dem rechten Auge nicht so gut. Ich habe jetzt gemerkt, wie über das rechte Auge, wie so ein, das tut sogar gerade ein bisschen weh, wie so eine Art Schleier auch drüber gegangen ist, aber es ist kein richtiger Schleier, es ist eher so, dass ich das Gefühl habe, ich muss das Bild wieder scharf stellen für mich und es geht nicht so richtig.
Also gut, falls jemand mit der Beschreibung dieser Katze irgendwas, hat die Mieze einen, was? Na egal, falls jemand mit der Beschreibung dieser Katze irgendwas anfangen kann, kann er sich ja im Chat schreiben oder er kann natürlich auch reinskypen. Den Namen der Katze kannst du so jetzt nicht erfragen, oder?
Nein, das funktioniert auch bei Jenseitskontakten seltener. Aber das ist ganz einfach erklärt. Namen sind Schall und Rauch. Es gibt Dinge, die sind in der geistigen Welt nicht wichtig. Dazu gehören Namen, dazu gehören materielle Dinge. Ja, das sind so Sachen, davon haben die sich losgelöst und das spielt für die keine Rolle mehr.
Also bei diesem Erich handelt es sich um einen Kater Erich, schreibt da Mimi. Und Erich hatte lange Katzenschnupfen, rechtes Auge, Rufzeichen.
Dann gehe ich mal ganz stark davon aus. Also für mich fühlt sich das jetzt gerade nach einem klaren Ja an, weil wie gesagt, das rechte Auge, es juckt, es tut weh. Es ist irgendwie, es fühlt sich an, als wäre da irgendwas drüber, verklebt, Schleier drüber, so in die Richtung. Das hat er mir übermittelt. Es fühlt sich für mich nach einem Ja an, wenn ich den Namen höre.
Ja. Nicht dann verraten, Tarek, schreibt da jemand, naja, das mit dem rechten Auge hat sie ja vorher schon gesagt, das ist jetzt klar. Also, Mimi, falls das jetzt nach deinem, und ist es ein Kater? Kannst du das sehen?
Also, es fühlt sich für mich nach einem Kater an. Also, es ist viele Sachen, es ist ja nicht mal alles sehen. Also, ich kann jetzt nicht hingehen und kann jetzt so gedanklich mal die Beine auseinandernehmen und dazwischen schauen.
Okay. Na, okay. Na, ich will ja nicht. Aber lustig, interessant. Ach, mein Erich, schreibt sie. Okay.
Obwohl ich durchaus, weil du gerade fragtest, Kater, durchaus vor kurzem mit einem Hund in Verbindung gegangen war und jeder Hundehalter weiß oder jeder weiß, dass sehr viele Hunde kastriert sind. Und ich bin mit diesem Hund in Verbindung gegangen und das allererste, was ich von diesem Hund gezeigt bekam, war nicht sein Kopf. Er zeigte mir als erstes, dass er ein intakter Rüde ist und da war er ganz stolz drauf.
Sehr gut. Ja, das verstehe ich aber. Vor allem, wenn man dann die ganzen anderen Hunde sieht, die es nicht mehr sind.
Aber das war das erste Bild, was ich von ihm bekam. Ja, so überdimensional groß.
The balls.
Genau, auf dass ich doch bitte ja nicht übersehen möge, dass er ein ganz potenter, intakter Rüde ist.
Okay.
Und das war auch dann das Erste, was ich dem Tierhalter gesagt habe. Ich habe ihm das erzählt und gesagt, das war das allererste Bild, die allererste Information, die ich ihm bekommen habe. Und der hat, so wie du gerade, schallend angefangen zu lachen und hat gesagt, ja, das ist mein Hund, weil das zeigt er jedem als Erstes.
Okay. Ich frage jetzt nicht näher nach.
Besser ist.
Ja, also diese Kommunikation läuft also auf verschiedensten Ebenen ab. Bildern, ja. Verbal, manchmal werden nur Gefühle übermittelt und das ist offenbar bei jedem Tier individuell.
Was und auch bei jedem Medium, also auch bei jedem Empfänger. Ja, also wenn beispielsweise es gibt, das erlebe ich in den Kursen, man muss ja seine Medialität auch auf den verschiedenen Ebenen entwickeln. Und ich habe beispielsweise in den Kursen Leute drin, die von Anfang an ganz toll sind bei Bildern. Die kriegen ganz viele Bilder. Aber sie nehmen vielleicht auf der emotionalen und körperlichen Ebene nichts wahr. Wenn ich jetzt ein normales Gespräch führen will über den Alltag, wie es dem Tier geht und was es braucht oder wenn es um Verhaltensthemen geht, dann kann das auch durchaus ausreichend sein, über Bilder zu kommunizieren. Aber je mehr Ebenen ich als Empfänger, als Übersetzer quasi für mich erschlossen habe, das heißt, auf je mehr Ebenen ich auch gleichzeitig wahrnehmen kann, desto komplexer sind die Informationen, die ich bekomme und desto runder ist das Bild und desto präziser ist dann nachher auch das Ergebnis.
Ja. Ja, macht Sinn. Vielleicht zurück zu den Beweisen. Also gibt es da vielleicht noch ein paar anekdotische Begebenheiten, die du da erzählen kannst?
Ja, du hattest ja vorhin das schöne Beispiel mit dem Diabolo, der in Spirit umgetauft wurde, erzählt. Und ich habe vor ein paar Jahren ein ähnliches Erlebnis gehabt mit einem Pferd. Dieses Pferd lag im Rahmen eines Kurses das Bild mit da und es haben drei Kursteilnehmer versucht und keiner ist in Verbindung gekommen. Die haben alle gesagt, ich habe es gesehen, ich habe aber keine Informationen gekriegt. Und für mich ist dann so, ich liebe Herausforderungen. Ich habe gesagt, na jetzt will ich aber mal wissen, was da los ist. Hab mir dann natürlich mit Einverständnis der Tierhalterin dann das Pferd genommen und während die anderen dann ihre Übungen gemacht haben, bin ich in die Verbindung mit dem Pferd gegangen und das gleiche Bild, wie die anderen beschrieben haben. Das Pferd steht da, aber das Pferd gibt keine Informationen rüber. Und ich habe dann zu einem kleinen Trick gegriffen, bin dann quasi zu einer, ich sage jetzt mal, übergeordneten Instanz gegangen. Ich habe gesagt, okay, Pferd will nicht mit mir sprechen, gehe ich doch mal zum Vorgesetzten und habe mein Krafttier dazu gebeten. Also es ist Krafttier, ist sowas Ähnliches wie Geistführer, haben vielleicht einige schon gehört, einfach ein geistiges Wesen, was uns begleitet als Krafttier, dann in der Form in Tiergestalt. Und habe dann gefragt, Mensch, was ist denn mit dem Pferd los? Warum will das nicht mit den anderen? Und auch die Fragen gestellt, die ich von der Tierhalterin bekommen habe, nämlich warum das Pferd sich so unmöglich und bösartig verhält. Also es hat wohl die Menschen überrannt, ist vor denen weggelaufen, hat sich ja unmöglich einfach benommen. Bisschen zu bösartig. Und wollte eben, wie gesagt, dann über meinen Krafttier diese Informationen einholen und als ich diese Frage gestellt habe, kam dann so diese Stimme aus dem Hintergrund. Also da habe ich wirklich auch die Stimme gehört, so richtig bösartig. Also wenn hier schon über mich gesprochen wird, dann rede ich doch selbst. Und das war dann eben...
Also da kam es verbal.
Ja. Genau, da kam es wirklich verbal und ich habe dann eben auch nachgefragt, wieso es sich so verhält und warum es auch am Anfang zwar da war, aber nicht in Verbindung gehen wollte. Und die Antwort war sehr erstaunlich, andererseits wieder nicht. Das Pferd hat mir erklärt, es kann seinen Namen nicht leiden. Das Pferd wurde nämlich Hexe genannt. Und sie hat dann gesagt, also wenn die mich Hexe nennen, dann brauchen die sich nicht wundern, wenn ich mich wie eine verhalte.
Wobei Hexen ja nicht unbedingt negativ zu sehen
sind. Nein, aber das, für das Pferd und von Seiten der Leute war es halt auch nicht so positiv gemeint, glaube ich.
Okay, ja, okay.
Also für mich ist eine Hexe auch was Positives. Es waren heilkundige, weise Frauen. Ja, aber Hexe ist ja doch für die meisten noch was negativ besetztes. Und es war auch von den Tierhaltern oder von den Menschen, die im Umgang mit dem Pferd waren, eher in dieser negativen Auslegung gemeint. Ja. Und ich habe das Pferd eben gefragt, wie es denn lieber heißen würde, wenn ihm dieser Name ja ganz offensichtlich nicht gefällt. Und sie hatte dann gemeint, ja, Lilly, weil das ist wie Lilie und eine Lilie ist was Schönes. Und Lilly ist ja auch eine Abkürzung von Helena, von der man ja auch sagt, die Schöne. Und ich habe das dann mit der Pferdehalterin besprochen. Und sie hat mich dann angeguckt und hat gesagt, naja, also wir haben schon Hexe auf das Foto draufgeschrieben, weil wir sie immer so nennen. Aber in den Papieren heißt das Pferd eigentlich Helena, aber wir rufen sie schon seit langem Hexe. Die Leute haben dann wirklich auch aufgrund meines Ratschlages und auch aufgrund der Aussage des Pferdes, also wenn die mich so nennen, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn ich mich so verhalte, haben die dann angefangen, das Pferd nach diesem Kurs dann eben nicht mehr Hexe zu nennen, sondern sie haben sie, glaube ich, Leni oder Helene oder irgendwie in die Richtung dann gerufen. Und das Verhalten vom Pferd hat sich komplett geändert. Das Pferd ist ihnen wieder entgegengegangen, es ist nicht mehr abgehauen, es hat sie nicht mehr überrannt, es ist wirklich menschenbezogener geworden, weicher geworden, sanfter geworden. Solange bis die Menschen in ihr altes Verhalten zurückgefallen sind, irgendwer hat wieder angefangen, das Pferd mit Hexe zu rufen und dann ist das Pferd wieder in dieses andere Verhalten zurückgefallen. Und ja, letzten Endes, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, Wörter beinhalten eine Schwingung. Und das kommt an beim Tier. Und deswegen spielen die Namen so eine große Rolle. Das kann man in dem Bericht auch sehen, in dem Video, was du auch verlinkt hast über Diabolo bzw. Spirit. Das ist im Prinzip genau das Gleiche.
Ja, das ist,
ich habe das bei sehr, sehr vielen Tieren schon so erlebt.
Ja. Bei diesem Video sieht man das auch wirklich. Also diese Katze ist offenbar sehr aggressiv und dann kommt diese Tierkommunikatorin und es ändert sich das Verhalten sofort und dann, es ist 1000 zu 1. Das ist unglaublich. Also, wenn jemand jetzt mit diesem Thema so gar nichts anfangen kann, also an diesem Clip sieht man, es ist offenbar möglich. Ich meine, jemand hat auch im Chat geschrieben, meistens muss man nicht die Pferde behandeln, sondern deren Besitzer.
Absolut. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wenn ich das Problem, was zwischen Mensch und Tier, wenn Probleme zwischen Mensch und Tier bestehen, es sind Kommunikationsprobleme, es sind Missverständnisse, weil die Tiere eine andere Denkweise und eine andere Logik haben als wir Menschen. Und ich muss, ja, du hast gesagt, du kommst ja sehr ins Privatleben rein, genau das ist es, ich komme sehr ins Privatleben rein, aber um das Problem lösen zu können, muss ich oftmals beiden helfen. Und ganz oft ist es eben so, dass die Tiere vom Menschen was übernehmen, dass die Tiere dem Menschen was aufzeigen wollen. Ja, das heißt, aus diesem Hamsterrad, aus diesem Teufelskreislauf, wo Mensch und Tier miteinander drin sind, muss man raus. Und es gibt nur einen, der da bewusst rausgehen kann, und das ist der Mensch. Der Mensch agiert, das Tier reagiert. Also bin ich absolut bei demjenigen, der das geschrieben hat. Es ist oftmals eher so, dass das verursacht ist vom Menschen mit dem kleinen und großgeschriebenen Aber dahinter. Jeder Mensch handelt immer zum jeweiligen Zeitpunkt so, wie er es in diesem Moment am besten weiß. Und meine Erfahrung ist, dass jemand, der zu einem Tierkommunikator geht, der möchte ja für sein Tier was verändern zum Positiven. Gut, natürlich kommen auch die, wo das Tier schwer krank ist und die Frage im Raum steht, möchte das Tier Hilfe oder nicht, oder wo das Tier verstorben ist und der Mensch einfach nochmal den Kontakt braucht, oder auch wo das Tier verschwunden ist und da die Suche unterstützt werden soll. Aber man wendet sich ja meistens an einen Tierkommunikator, weil man etwas ändern möchte. Und da ist meine Erfahrung, dass die Menschen, die sich melden, ich würde sagen zu 99,8% auch durchaus bereit sind, was zu ändern.
Was mich so fasziniert ist, also auch, also jetzt bei Lilly, als auch bei Spirit, beide Male Tiere, die so absolut überhaupt, also die so absolut unglücklich mit ihrem Namen waren. Und das ist eben etwas, das mich wirklich erstaunt, dass also Tiere sich der Bedeutung dieses Namens so bewusst sind, aber das ist wahrscheinlich, weil sie das mitkriegen mit wie der Name, dadurch wie der Name gesagt wird, kriegen sie dann wahrscheinlich mit, was der für eine Bedeutung hat oder was da mitschwingt und wie sehr sich dann dieses Verhalten ändert, nur weil man plötzlich den Namen ändert. Also
Es ändert sich ja nicht nur der Name und ich würde das, ich weiß, was du meinst, es geht in die richtige Richtung. Letzten Endes in dem Moment, wo die Menschen, die um dieses Tier herum sind, den Namen aussprechen, jeder dieser Menschen verknüpft das Wort mit einem bestimmten Gefühl, einem bestimmten Bild. Es ist nicht der Name, der bei dem Tier ankommt, sondern es ist das, was die Menschen drumherum aussenden, die Energie, die sie aussenden bei diesem Namen. Ich habe da so ein schönes Beispiel mit einem Wort. Jeder kennt das Wort Egoismus. Ja? Jeder hat so seine Vorstellung, was ist Egoismus? Und was ich zum Beispiel gerne in meinen Kursen mache, ist, dass ich frage, was bedeutet Egoismus für dich? Und es ist ganz erstaunlich, weil bei ungefähr 70-80% der Menschen kommt dann erstmal, ja, das ist jemand, der nur auf sich schaut oder mit Ellbogen und eigentlich, ich sag mal, der übersteigerte Egoismus. Egoismus an sich, jetzt mal rein als Wort, bedeutet eine Ich-Bezogenheit. Das heißt, ich schaue auf mich. Die meisten setzen es aber gleich mit diesem, es ist mir egal, wie es anderen geht, Hauptsache ich. Ja? Also es wird oftmals in einen anderen Kontext gesetzt. Wenn ich jetzt dieses Wort Egoismus verwende in Gegenwart von Menschen, die das in diesen Negativkontext setzen, also in diesen übersteigerten, ungesunden Egoismus, dann werden die es ganz anders verstehen, als ich es meine. Es hat immer was mit Sender und Empfänger zu tun, aber das Tier empfängt nicht den Namen an sich, das Tier empfängt das, was die Menschen ausstrahlen, wenn sie dieses Wort sagen, weil Tiere nehmen viel, viel stärker die Energien wahr und sind sehr, sehr feinfühliger für die Energien als wir Menschen. Wir Menschen sind mittlerweile extrem auf das gesprochene Wort fixiert und darauf fixiert, was dieses Wort mit uns macht. Das hat immer was mit einem selbst zu tun.
Jemand fragt, ob deiner Meinung nach auch Insekten eine Seele haben?
Für mich hat alles eine Seele, was fühlen, empfinden und denken kann.
Und Entscheidungsfreiheit hat.
Genau, ganz genau. Ich muss zugeben, dass ich mir die Daseinsberechtigung von Zecken bis heute nicht erschlossen hat.
Gute Frage, ja.
Ja, sie sind kein wirkliches Futter für andere Tiere. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, okay, Zecken sind auch übrigens sehr uneinsichtig, falls da jemand vorhätte, danach zu fragen, ob man den Zecken sagen kann, dass sie nicht mehr auf den Hund und die Katze soll. Man kann sie ihnen sagen, aber die halten sich regulär nicht dran. Meiner Meinung nach, ja, haben auch Insekten eine Seele. Aber diese Seele ist an einem anderen Entwicklungsstand als beispielsweise die Seele einer Maus, einer Katze, eines Hundes, eines Pferdes. Ich denke, hier muss man nochmal so ein bisschen unterscheiden. Man kann da von Entwicklungsstufen vielleicht auch sprechen. Es gibt ja auch in verschiedenen Lehren dieses System, wo gesagt wird, die Seele entwickelt sich von der niedrigsten Existenzform Schritt für Schritt weiter über Insekten, dann über die Wirbellosen bis hin zu Haustieren und so weiter. Also wo das immer eine Stufe höher geht in der Entwicklung.
Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht. Also vielleicht kommt man ja möglich. Eine andere Frage, die im Chat gestellt wurde, die ich sehr interessant finde, ist: Kann man auch mit Pflanzen kommunizieren?
Da gibt es genügend Beweise für, dass das durchaus möglich ist, ja. Und ich selber bin schon in Verbindung mit verschiedenen Bäumen gegangen. Ich muss jetzt zugeben, mit anderen Pflanzen habe ich es jetzt noch nicht so wirklich versucht. Wird mit Sicherheit auch möglich sein, aber so Verbindungen mit Bäumen sind auch immer was ganz, ganz Spannendes. Vor allen Dingen bringen die mich dann so schön runter.
Ja, ich liebe Bäume.
Bäume sind toll. Bäume sind ganz, ganz toll. Und Bäume haben auch ganz, ganz viel Weisheit. Es ist wieder was ganz anderes und eine ganz andere Ebene als jetzt, wenn du mit einem Tier in Verbindung gehst. Es fühlt sich auch ganz anders an. Es ist eine ganz, ganz andere Form von Verbindung. Ganz anderer Austausch. Aber letzten Endes, alles, was belebt ist, jedes Lebewesen kommuniziert. Es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren. Wenn du einen Baum anschaust, bleib mir einfach beim Baum, und du schaust ihn an, dann hast du eine Wahrnehmung von diesem Baum. Und in dieser Wahrnehmung kannst du beispielsweise auch erfassen, okay, der steht zu trocken, der braucht Wasser, weil das ist das, was du auffängst, wenn du den anschaust. Und da bist du vielleicht noch nicht am Stamm gewesen und hast geguckt, wie schaut jetzt unten der Boden aus, ja? Oder du hast einfach das Gefühl, boah, der steht gerade total im Saft, ja? Das ist alles Kommunikation. Kommunikation bedeutet ein Austausch oder die Übertragung von Informationen. Das heißt, ich kann mit allem in gewisser Hinsicht kommunizieren, was belebt ist.
Ja, ergibt irgendwie Sinn. Ich meine, wo soll man, warum soll es da auch eine Grenze geben? Ne? Also,
die Grenze ist immer da, wo man sie sich setzt. Ja, es ist wirklich so. Ich habe Leute, die sagen, also dass man mit Tieren kommunizieren kann. Ja, das verstehe ich total. Also kann ich mir super vorstellen. Aber dass das auch mit lebenden Tieren geht, verstehe ich nicht. Also die Leute sind teilweise eher bereit zu glauben, dass man mit verstorbenen Tieren kommunizieren kann, als zu glauben, dass es genauso mit den Lebenden funktioniert.
Das ist eine seltsame.
Das ist eine sehr seltsame Konstellation, aber auch das habe ich schon zu hören bekommen.
Eine Frage, die natürlich jetzt sehr oft schon im Chat gestellt wurde und wir haben ja schon am Anfang kurz, sind wir da gestreift, haben wir dieses Thema gestreift, Massentierhaltung, damit verbunden natürlich Fleischkonsum, deshalb werden Tiere in Massen gehalten. Also ich meine, ich esse Fleisch, du isst glaube ich auch Fleisch?
Nein, derzeit nicht.
Ah, okay. Also ich kann nur sagen,
wechselt. Ich habe alle Phasen durch. Ich habe die Fleischesser-Phasen durch, ich habe die Vegetarier-Phasen durch, ich habe die Veganer-Phase durch. Ich bin durch sämtliche Stufen mittlerweile tatsächlich schon durch.
Ja, also ich persönlich, ich esse Fleisch, aber ich bin der Meinung, dass man absolut nur Bio-Fleisch essen sollte. Nicht, weil es jetzt so toll ist oder weiß jetzt was Gott, wie viel gesünder wäre. Es ist wahrscheinlich ein bisschen gesünder, aber die bekommen auch Antibiotika und so verabreicht, das geht dann teilweise gar nicht anders. Aber sie werden tiergerechter gehalten, auch wenn das noch immer lange nicht ideal ist. Ich meine, es gibt dann so Bauernhöfe, wo wirklich die Schweinerl dann auf der Wiese herumlaufen, aber das ist halt wirklich die Seltenheit. Meiner Meinung nach, so soll es sein für alle. Und dann kostet Fleisch fünfmal so viel, ja. So ist es und dann können wir halt
einfach mal nach früher schauen, ja, also früher, als es die Massentierhaltung noch nicht so gab, da gab es den Sonntagsbraten. Es gab maximal einmal in der Woche, nämlich am Sonntag, das Fleisch, wie gesagt, diesen Sonntagsbraten. Jetzt warst du weg, hörst du mich?
Ja, ich höre dich. Hallo? Ah, Moment, irgendwo gibt es da offenbar ein Problem mit meiner Internetverbindung.
Kannst du mich hören, Tarek? Ich höre dich nicht.
Ja, jetzt. Ah, hörst du mich wieder? Okay, allerdings.
Jetzt bist du wieder da.
Wir senden gerade leider nicht. Das ist irgendwo so das Problem.
Es hatte bei mir getüdelt und dann warst du weg.
Aha. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was da los ist, aber es könnte sein, dass der Server abgesammelt ist. Aber meine Internetverbindung ist offenbar da, weil du hörst mich jetzt ja noch, ne?
Ich höre dich, ja.
Okay.
Du warst aber zwischenzeitlich jetzt ganz weg.
Okay, also was da jetzt genau los ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Aha, an und für sich sollte wieder alles okay sein, aber aus irgendeinem Grund bekomme ich... Moment, ich spiele jetzt kurz eine Nummer, vielleicht, und dann versuche ich da den Stream wieder in Gang zu bringen. Bleib einfach kurz dran.
Ja.
Yeah.
So, bist du noch da, Bianca?
Ja, ich bin da.
Es war etwas seltsam. Sorry, alle, die da jetzt zuhören. Irgendwie hat der Icecaster plötzlich gestreikt und ich musste den jetzt restarten. Das heißt, bitte einfach da die Seite reloaden und dann sollte eigentlich wieder alles gehen. Moment, ich werde das auch noch kurz in den Chat schreiben. Das ist eben das Schöne, wenn man der Techniker auch ist. Ja, okay, dann...
Wir waren beim Thema Massentierhaltung.
Ja, wir waren beim Thema Massentierhaltung und dann plötzlich hat alles verrückt gespielt.
Dann brach alles zusammen.
Dann ist alles zusammengebrochen, ja.
Also es wundert mich jetzt nicht, bei mir brechen dann auch öfters mal technische Geräte ab. Entschuldige bitte, dass das passiert ist, vielleicht liegt es an mir. Sowas bin ich durchaus auch gewöhnt.
Vielleicht eine emotionale Reaktion jetzt zu stark gewesen bei diesem Thema, keine Ahnung.
Möglicherweise.
Soll aber immer wieder vorkommen, dass also Medientechnik zum Erliegen bringen.
Okay, deswegen entschuldige ich mich, falls es an mir liegt. Es ist ein sehr, sehr emotionales Thema für mich, ja. Ich habe mit sehr, sehr vielen sogenannten Nutztieren auch über das Thema gesprochen und man muss halt wirklich einmal sehen, so ein bisschen, wohin haben wir uns entwickelt als Gesellschaft? Nämlich wir haben uns in die Richtung entwickelt, dass sehr viele Menschen möglichst jeden Tag Fleisch essen wollen, es soll möglichst billig sein und ach, da ist es gerade im Angebot, dann kaufe ich es dort. Und die Tierhaltung spielt dabei oft nur noch so eine untergeordnete Rolle. Und ich habe mit sogenannten Nutztieren, ich sage ihn wirklich sogenannt, weil ich mag diesen Begriff Nutztiere auch nicht so, da steckt nämlich schon dieses Nutzen, Ausnutzen, Benutzen mit drin, habe ich über das Thema gesprochen. Und es gibt da ganz, ganz klare Unterschiede in dem, wie die Tiere über das Thema Fleischkonsum oder auch Milchkonsum von uns Menschen denken. Aber was so ein Kernpunkt ist, ist, die wollen draußen sein, die wollen ihre Freiheit haben, die wollen die Sonne spüren, die wollen den Regen auf ihrer Haut spüren. Und was so ein ganz, ganz großes Thema ist, was da immer wieder hochkommt, ist tatsächlich das Thema Tierhaltung. Sie beschweren sich jetzt seltener darüber, dass sie geschlachtet werden und das Fleisch gegessen wird, weil der Prozess des Sterbens ist im Vergleich zu der Lebensspanne doch ein sehr kurzer, wenn man es jetzt mal rein vom zeitlichen Prozess anschaut. Aber worüber sie sich doch gehäuft beschweren, und zwar eben vor allen Dingen eben die Tiere aus der Massentierhaltung, ist, wie sie gehalten werden, dass ihnen kein Respekt entgegengebracht wird. Sie möchten einfach gut behandelt werden und das ist das, worüber sie sich viel, viel mehr beschweren oder was sie viel mehr thematisieren. Ja, es gibt auch Tiere, die sagen ganz, ganz klar, ich sehe das überhaupt nicht ein, dass ich für euren Fleischkonsum geschlachtet werden soll. Und es gibt Tiere, die sagen, du, ich weiß, dass ich deswegen überhaupt nur lebe, weil ich dafür gezüchtet worden bin, aber ich möchte gut behandelt werden. Also da gibt es schon auch Unterschiede in dem, was die Tiere sagen oder wie sie es sagen. Aber der Kernpunkt ist einfach, dass man da wirklich mehr schauen sollte, wenn man Fleisch isst. Ich denke, es muss jeder für sich entscheiden, esse ich Fleisch oder esse ich es nicht. Aber dass, wenn man Fleisch isst, dass man bitte wirklich drauf schauen sollte, wie wurde das Tier vorher gehalten? Und vielleicht dann doch mal ein bisschen weniger Fleisch essen, den Fleischkonsum einschränken, bewusster essen. Man darf auch eins nicht vergessen, wir sind jetzt hier auch bei einem Thema, wo es um die Arbeit mit Energien geht. In dem Moment, wo ich Fleisch esse, nehme ich die Energie dieses Tieres mit auf. Ich nehme Informationen dieses Tieres mit auf. Aber genau das Gleiche tue ich auch, wenn ich Pflanzen esse. Auch da nehme ich Informationen auf. Wenn die Pflanzen mit Pestiziden behandelt worden sind, ist das auch nicht wirklich gesund.
Nicht wirklich, ne?
Nein, nicht wirklich. Woher kommen die ganzen Nahrungsmittelunverträglichkeiten?
Ja, woher kommen die ganzen Allergien? Woher kommen die ganzen epidemischen Krankheiten, die uns heimsuchen? Umweltgifte, vielleicht auch Elektrosmog, naja, mit Sicherheit trägt er was damit bei, dazu bei, etc. Ne?
Ich denke, es gibt wirklich viele Faktoren, die da reinspielen, aber es ist wirklich so, wenn man jetzt einfach das Thema Massentierhaltung anschaut, wenn man mich sehen könnte, ich habe jetzt gerade wirklich eine wahnsinnige Gänsehaut gerade wieder, wenn man mit so einem Tier mal in Verbindung geht aus der Massentierhaltung, das ist schlimm. Es fühlt sich wirklich nicht gut an. ganz anders ist es, wenn du mit einer, sagen wir mal, mit einer Kuh zum Beispiel in Verbindung bist, die wirklich ein schönes Leben hat, die draußen ist, ganz, ganz viel draußen ist oder jeden Tag sogar draußen ist, ja. Das ist schon alleine, was da an Gefühl rüberkommt, ist was ganz, ganz anderes.
Absolut nachvollziehbar, ja. Natürlich.
Können wir uns selbst überlegen, wie würde es uns gehen? Eingesperrt? Auf ganz, ganz wenig Raum? Oder in der Freiheit?
Ja.
Tiere haben genauso Gefühle wie wir Menschen.
Ja, ja, offensichtlich. Ne?
Ja.
Ja. Ja, also da ist heute jetzt übrigens wieder alles laufen. Es war offenbar ein Problem wirklich bei mir im Netzwerk und ist ganz komisch. Es war jetzt irgendwie.
Vielleicht habe ich es dir jetzt verschossen.
Ich keine Ahnung. Versuch dich im Zaum zu halten.
Wir haben's, ja, ich bremse mich ja schon.
Wir haben es bald überstanden. Überstanden.
Überstanden klingt so negativ.
Ja, genau. Ja, also natürlich ein sehr weites Thema. Ich meine, Wale sind wohl einer meiner absoluten Lieblingstiere. Mein größter Traum ist mal, also ich konnte mal in Südafrika mit Delfinen schwimmen, aber so richtig nahe sind die nicht gekommen. Und da waren dann auch Medien mit dabei, die dann den Delfinrudel richtig aufgespürt haben und die dann irgendwie gerufen haben. Und also damals war ich noch, das war so vor 15 Jahren, da war ich noch sehr skeptisch. Aber wie ich dann sah, wie die da standen an der Reling und allein wie die da standen, das war irgendwie absolut beeindruckend. Man hatte wirklich das Gefühl, die scannen da jetzt und also diese beiden Damen, die dann mit diesen Tieren kommuniziert haben und versuchen die wirklich jetzt aufzuspüren und zu herauszufinden, ob die jetzt Lust haben, mit uns schwimmen zu gehen.
Das kann durchaus sein. Also das merkt man ja den Leuten dann wirklich meistens auch an, ne?
Ja, nein, man hat das richtig gespürt. Ja. Und die kamen dann auch wirklich. Die haben gesagt, ja, jetzt kommen sie dann. Und dann sind wir ins Wasser gegangen. Und irgendwann ist dann so ein Rudel Delfine unter mir durchgeschwommen, so ein paar Meter Entfernung. Das war...
Also ich habe da selber auch ein sehr schönes Erlebnis mal gehabt mit einem Delfin. Also eigentlich zwei Erlebnisse mit dem gleichen Delfin. Ich bin ein bekennender Irland-Fan und es gibt da dieses schöne Küstenstädtchen Dingle im County Kerry. Und in dem Hafen von Dingle, da lebt ein Delfin seit vielen Jahren. Und als ich das erste Mal dorthin gefahren bin, ich weiß noch, ich saß dann oben so an der Steilküste, oder steil, so steil ist es nicht, aber direkt am Küstenrand und habe so aufs Meer geschaut und so diesen Gedanken ausgeschickt, ich möchte dich nur einmal sehen, es wäre schön, wenn du dich mal zeigst. Und auf einmal, kurz danach, also so die ganze Zeit diesen Gedanken so ausgesendet, nach 5 bis 10 Minuten auf einmal schaue aufs Meer, sehe ich, wie dieser Delfin aus dem Wasser rauskommt und wieder ins Wasser eintaucht.
Ja.
Da habe ich gesagt, super, machst ein Foto. Kamera bereit gemacht und so dem Delfin ausgestrahlt, ob er denn das bitte nochmal, weil ich würde ihn gern fotografieren, und kam zurück, du hast gesagt, einmal. Ja? Also bei diesem Besuch habe ich ihn da tatsächlich eben da nur das eine Mal gesehen, also er ist dann unter Wasser geblieben. Aber ich habe bei einem späteren Besuch halt bin ich wieder dort gewesen und auf dem Schiff gewesen und rausgefahren und eigentlich zu einer anderen Insel rausgefahren. Auf dem Rückweg hieß es dann, ja, der Delfin ist in der Nähe und jetzt warten sie halt, ob er sich zeigt oder nicht. Und ich habe dann auch so einfach wieder diesen Gedanken ausgeschickt, dass es schön wäre, wenn er sich zeigen würde, dass wir Menschen uns da sehr drüber freuen würden. Und er hat sich auch wieder gezeigt und ich habe dann am Abend versucht, in die Verbindung mit ihm reinzugehen und habe ein ganz, ganz tolles Gespräch mit ihm gehabt, was mich auch sehr berührt hat. Ich finde, dass Delfine, Wale, das sind unheimlich weise Seelen. Und mit denen in Verbindung zu gehen, das ist ein Gefühl, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Also ich liebe Hunde, ich liebe Pferde, ich liebe Katzen, ich liebe sogar Schlangen. Also ich bin eine der wenigen Frauen, die auch Schlangen mag. Aber mit einem Delfin oder mit einem Wal in eine Verbindung zu gehen, lässt sich nicht annähernd vergleichen mit einem Kontakt mit einem Hund oder mit einem Pferd. Es ist nochmal eine ganz, ganz andere Ebene. Es fühlt sich ganz anders an. Es ist so ein erhebendes Gefühl. Das ist der Wahnsinn.
Jemand schreibt, Delfine sind nur schwule Haie. So ein Blödsinn.
Oh. nur gut, dass das jetzt die Delfine nicht gehört haben.
Na, in Südafrika sind ja viele weiße Haie. Ja, aber die halten sich, glaube ich, in Sicherheitsabstand, wenn Delfine unterwegs sind. Die Delfine sind da, die können sich sehr gut zur Wehr setzen gegen Haie, auch gegen weiße Haie. Ja, ich glaube auch, also auch ohne jetzt in tiefere Kommunikation gehen zu können. Ich habe auch eine Riesenschildkröte da gesehen übrigens. Das war auch unglaublich. Die ist dann so nach unten gesunken. Also die war wirklich so 2 Meter oder 1,5 Meter groß. Keine Ahnung, riesig. Ich glaube, die sind sicher auch sehr interessant. Bevor wir jetzt dann nochmal, ich möchte nochmal auf das zu sprechen kommen, dann auf diese unglaubliche Weisheit, die manche Tiere haben, wo es dann wirklich, noch einmal eine ganz andere Dimension kriegt das Ganze. Nochmal doch zurück zu dieser Massentierhaltung. Also du hast gesagt, dass Tiere eigentlich damit einverstanden wären, dass sie quasi gezüchtet werden, um gegessen zu werden. Damit
Nicht alle. Nein, nein.
Jetzt auch nicht
es
alle.
Es gibt wirklich Tiere, die ganz, ganz klar sagen, ich sehe das nicht ein. Also ich habe wirklich mal einen gehabt, der hat wirklich gesagt, ich sehe das nicht ein, ich bin kein Schlachttier.
Ja? Also, aber das war ein Tier, das dazu gezüchtet wurde, um geschlachtet zu werden.
Richtig.
Eine Kuh oder
ein Ochse in dem Fall, ja. Genau, der hat das ganz klar gesagt, ich bin kein Schlachttier. Ich sehe es nicht ein, eurem Fleischkonsum zu dienen. Mhm. Ja? Also ist Gott sei Dank auch so, dass der weiterleben darf. Aber Es ist nicht so, dass alle Tiere damit einverstanden sind, aber wenn man mit ihnen in Verbindung geht und einfach da versucht mal rauszukriegen, wie seht ihr das Ganze, beschweren die sich viel, viel mehr über die Tierhaltung, über die Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen wird. Wenn wir schauen zu den alten indigenen Völkern, die haben auch Fleisch gegessen. Ja, die haben sich auch nicht nur von Beeren und Pflanzen und Früchten oder sowas ernährt, die haben auch Fleisch gegessen. Aber was haben beispielsweise die alten Indianerstämme damals gemacht, wenn sie ein Tier erlegt haben? Zum einen, sie haben alles verwendet. Zum zweiten, sie haben sich bedankt bei der Seele des Tieres. Da war ganz viel Dankbarkeit da. Ja, es ist eine ganz andere Einstellung dem Tier gegenüber gewesen, als es heute ist. Allein schon der Begriff Nutztiere. Der drückt schon ganz, ganz viel aus. Und es gibt immer wieder auch so diese Diskussion, es ist makaber, das eine Tier streichelt man, das andere isst man. Da gibt es immer wieder auch mal Videos, wo die Leute gefragt werden, wie sie das sehen. Und wie gesagt, es darf natürlich jeder so leben, wie er es für sich für richtig empfindet. Aber die Tiere haben das allergrößte Problem damit, wie sie gehalten werden, wie mit ihnen umgegangen wird, dass kein Respekt da ist, dass keine Achtsamkeit da ist, dass die Achtung, die Dankbarkeit fehlt, dass die Wertschätzung fehlt. Die möchten einen Bezug haben, die möchten raus, die möchten ein Gefühl von Freiheit haben, die möchten einfach ein schönes Leben haben. Die haben manchmal ganz ähnliche Wünsche nicht, wie wir Menschen. Ja? Also einer meiner Sätze, den ich gerne in Kursen auch immer sage, ist, bitte denkt immer dran, Tiere sind auch nur Menschen. Ja. Den Satz sage ich ganz bewusst so, weil Tiere in vielen Punkten uns Menschen sehr, sehr ähnlich sind. Es ist nachgewiesen, dass Tiere Schmerzen empfinden. Es ist nachgewiesen, dass Tiere Freude und Trauer und Leid empfinden. Und jeder, der Tiere in seinem Leben hat oder längere Zeit Tiere in seinem Leben gehabt hat, wird das bestätigen können.
Wer braucht denn einen Nachweis, dass Tiere Schmerzen empfinden? Entschuldigung, hat man das getestet oder was?
Ich glaube, es gab wissenschaftliche Versuche vor sehr vielen Jahren, weil vor sehr vielen Jahren es auch noch hieß, Tiere haben keine Gefühle. Es gibt noch heute,
Gott sei Dank. Wie kann man denn der Meinung sein, dass ein Tier kein, also da dann einen wissenschaftlichen Versuch, das macht mich jetzt richtig wütend. Das ist also so was Idiotisches. Wirklich, das ist Idiot. Die wissenschaftliche Methode ist wunderbar. Aber wenn man dann ein Experiment braucht, um glauben zu können, dass Tier Schmerzen empfinden, ist man ein Trottel. Unglaublich. Es ist Wahnsinn.
Ja, du sagst, es ist ein Trottel. Ich habe jetzt ein anderes Wort im Kopf, aber es geht
ja nicht.
Ja,
ich auch, aber das sage ich jetzt nicht. Ja, ich habe viele andere Wörter im Kopf. Das ist Wahnsinn.
Geht gar nicht. Es sind Lebewesen wie wir, die Empfindungen haben wie wir. Ja.
Also auch wenn man jetzt vielleicht sagt, es hat vielleicht nicht dasselbe Bewusstsein wie wir oder so, aber
Die haben manchmal ein viel größeres.
Nein, ich weiß schon. Aber selbst wenn man das sagt, dann ein Experiment machen zu müssen, um nachzuweisen, dass es Schmerzen empfindet, so ein Schwachsinn hat man nie gehört.
Leider gibt es Dinge, die es nicht geben sollte. Leider gibt es auch nach wie vor noch das Thema Tierversuche und auch Tierversuche in Bereichen, wo sie eigentlich nicht mehr notwendig wären. Also es ist einfach, wir Menschen bezeichnen uns als die intelligenteste Spezies auf diesem Planeten und richten selbigen zugrunde. Also da gehört die Tier- und Pflanzenwelt mit dazu.
Ja, also ich glaube, vielleicht intelligent, was intelligere Verstehen anbelangt, aber was Weisheit anbelangt, also da sind wir eindeutig, glaube ich, bei den Walen, bei Elefanten vielleicht auch und anderen Tieren.
Die sind vor allen Dingen sehr beeindruckend, auch in der Art und Weise, wenn man mit ihnen in Verbindung geht. Wenn man jetzt vor allen Dingen wildlebende Elefanten hat, ist nochmal ein Unterschied zu denen in Gefangenschaft. Also da muss man tatsächlich auch unterscheiden. Aber es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr weise Tiere gibt, aber auch bei unseren Haustieren. Ich möchte es jetzt mal gar nicht nur auf die Wale und Elefanten und vielleicht auch Schildkröten oder so begrenzt sehen. Auch bei den Haustieren gibt es junge Seelen und alten Seelen. Und es gibt auch bei den Haustieren wirklich Seelen, wo ich in der Verbindung bin, wo ich so eine Ehrfurcht verspüre vor dieser weisen alten Seele. Ich habe in einem anderen Interview erzählt von einem Schnauzerrüden, der schwer krank war, mit dem ich in Verbindung gegangen bin, weil einfach die Frage war, wie geht es ihm jetzt im Moment und möchte er Hilfe beim Gehen oder schafft das alleine? Und der hat Hilfe gewollt, er hat sie auch bekommen, aber was mich da beeindruckt hatte, waren zwei Punkte. Beim ersten Kontakt war es so, dass ich gemerkt habe, der hat höllische Schmerzen gehabt. Also das fühlte sich an, als ob in meinem Körper, ich habe es in mir gespürt, als ob alles brennt wie flüssiges Feuer. Und ich weiß aus vielen Kontakten, aus meiner jahrelangen Erfahrung, dieses Gefühl, wenn ich das verspüre, ist das für mich immer der Hinweis, das Tier hat Krebs oder der Mensch hat Krebs gehabt. In dem Fall war es dann eben so, dass ich gespürt habe, der Hund hat Krebs und das überall schon, das war gestreut. Und der hat wirklich wahnsinnige Schmerzen gehabt und begegnete mir in einer extremen Ruhe. Er hat mich diese Schmerzen kurz spüren lassen, hat sofort selber auch zurückgenommen, nachdem ich es gespürt habe. Und ich wusste, der hat mir nur einen Bruchteil dessen geschickt, was er spürt. Und trotzdem hat er nicht gejammert, hat er nicht geschimpft und gar nichts. Er hat gesagt, es wäre schön, wenn ich heute gehen dürfte und ich möchte gern Hilfe haben. Aber wenn meine Menschen noch Zeit brauchen, um dafür bereit zu sein, mich gehen zu lassen, dann halte ich auch noch durch. Und es hat mich extrem berührt, diese Ruhe, diese Weisheit, einfach diese Tatsache, dass der nicht jammert bei diesen höllischen Schmerzen, die der verspürt hat. Und die Menschen haben ihn an diesem Tag dann auch noch gehen lassen und später, ich war total mitgenommen, ich habe wirklich nach dem Kontakt 2 Stunden im Bett gelegen und geweint, weil es für mich das Gespräch, es hat mich so extrem berührt, aber auch gleichzeitig erschüttert, diese Ruhe und die Weisheit, die er auch ausgestrahlt hat und gleichzeitig einfach, hey, jetzt habe ich ihn gerade kennengelernt und jetzt geht er schon. Ja. Auf einmal war dieser Hund, als ich da auf dem Bett lag und geweint habe, wieder da und ich nahm ihn wahr und er hat dann vermittelt, ja, jetzt geht's mir gut und ich habe es geschafft und hat dann gefragt, warum weinst du? Und dann habe ich eben versucht, das zu erklären, dass es für mich jetzt gerade einerseits so schlimm ist, weil ich so beeindruckt bin von ihm und von dem, wie er geredet hat, dass er überhaupt trotz dieses großen Leids nicht gejammert hat und kein einziges Wort der Klage kam. Und er hat dann wirklich etwas amüsiert gesagt, also manchmal verstehe ich euch Menschen nicht. Ihr weint auch nicht, wenn jemand geboren wird, aber wenn jemand stirbt, dann weint ihr. Dabei ist der Tod genauso eine Station wie die Geburt und das Leben selbst. Und diese Worte werde ich nie vergessen. Da steckt so wahnsinnig viel Weisheit drin und für mich auch wirklich Wahrheit drin. Und das kam von einem Hund. von einem Tier, wo manche Menschen immer noch glauben, es sei eine niedere Spezies als wir. Das ist für mich so viel Weisheit und wie er das auch übermittelt hat, es, mich hat wirklich so ein Ehrfurchtsgefühl erfasst im Kontakt mit ihm. Und man muss wirklich sagen, jeder Tierkontakt ist anders. Es gibt die Clowns bei den Tieren, die einfach total lustig und humorvoll sind, die einen auch mal auf den Arm nehmen, veräppeln. Es gibt die Schüchternen, es gibt die Ruhigen, es gibt die alten Seelen, wo man wirklich ganz, ganz weise Antworten bekommt, wenn man die richtigen Fragen stellt. Und das ist eigentlich immer auch das Spannende. Jedes Tier ist anders. Und auch bei den Tieren gibt es junge Seelen und es gibt alte Seelen. Und wenn man mit so einer alten Seele im Kontakt ist, ich muss sagen, es gibt Tiergespräche, die ich geführt habe, in denen ich wesentlich mehr mitnehmen konnte, als in so manchem Gespräch mit anderen Menschen.
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Auch diese Geschichte mit dem Schnauzer, du hast sie schon mal gebracht. Ich habe, als ich sie das erste Mal gehört habe, Rotz und Wasser geheult.
Berührt auch mich immer noch. Aber es ist einfach diese Weisheit auch, die da drin steckt, auch in dieser Aussage. Ja? Also natürlich bei Walen, Delfinen kann man wirklich sagen, die sind extrem hoch entwickelt. Diese Seelen sind sehr, sehr hoch entwickelt. Und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum so viele Menschen eine Faszination für diese Tiere haben.
Jemand fragt, wollen Tiere Sterbehilfe? Manche ja, das hast du eh gerade beantwortet. Dann ist da jetzt eine interessante Meldung im Chat. Giftschlangen müssen nicht von der Mutter lernen, sie sind von Geburt an Tötungsmaschinen. Sind Giftschlangen Tötungsmaschinen?
Für mich ist kein Tier eine Maschine. Damit geht's schon mal los. Ja. Ich sehe sie auch nicht als Tötungsmaschine oder Tötungsmaschine, das impliziert für mich jetzt so dieses Bild von Aggressivität. Ja, ich glaube zu wissen, was gemeint ist. Sie können sich von Anfang an auch zur Wehr setzen und wissen, wie sie ihre Zähne einsetzen. Aber ich denke, auch da ist dann mehr der Instinkt. Das ist mehr Instinkt als bewusstes Handeln, bewusstes Denken. Also die Tiere haben ja auch einen gewissen Anteil wirklich aus dem Instinkt heraus, das, was uns Menschen auch verloren gegangen ist teilweise. Unser menschlicher Instinkt funktioniert in Gefahrensituationen noch sehr, sehr gut, aber im Alltag geht er meistens flöten. Ja. Aber es gibt für mich keine Tiere, die von Geburt an böse sind. Ja, gibt ja auch immer wieder Diskussionen, Kampfhunde beispielsweise, es geht dann auch so ein bisschen in die Richtung, es gibt für mich keine Tiere, die von Geburt an böse sind. Die Giftschlange hat diese Giftdrüsen letzten Endes auch, um sich verteidigen zu können, wenn sie sich bedroht fühlt, also für den Eigenschutz. Ja. Andere Tiere wie der Löwe haben dafür ganz große Zähne und ganz große Krallen. Also ich sehe die deswegen trotzdem nicht als böse an.
Falls jemand mit dir sprechen möchte oder dir eine Frage stellen möchte, die ich jetzt überlesen habe oder auf die ich aus anderen Gründen nie kommen würde, dann einfach anrufen. Skype-Leitung ist offen. Offenbar sind da ein paar jetzt rausgefallen, als ich den Server restarten musste. Ich weiß nicht, ob die jetzt da noch zurückfinden. Mal sehen, ich hoffe es. Schade, wir haben da schon einige zugehört, aber irgendwie, aber egal. Ich muss nochmal auf diese Massentierhaltung zurückkommen. Also woran ich jetzt ein bisschen knabbern werde die nächste Zeit und meinen Fleischkonsum wahrscheinlich nochmal überdenken muss, ist, dass eben manche Tiere so überhaupt nicht damit einverstanden sind, und zwar Schlachttiere. Und wenn man jetzt aber ein Tier isst, auch wenn das jetzt bei einem Biobauern aufwächst, ist es vielleicht eins, das damit so überhaupt nicht einverstanden war. Ne? Ich meine, wenn es jetzt ein Tier war, das sich da irgendwie seinem Schicksal fügt, naja, schön. Aber wenn es das nicht ist, naja.
Schwierig. Es ist, glaube ich, eine Gratwanderung. Ja, es ist immer eine Gratwanderung, weil du kannst doch schlecht zum Bauern gehen und sagen, okay, also ich möchte jetzt bei Ihnen nächste Woche ein Fleisch kaufen, sagen Sie mir doch mal bitte, welche Kuh wird geschlachtet? Ja, dann könnte man theoretisch zu der Kuh hingehen und könnte sie fragen, sag mal, okay, liebe Kuh, ist es für dich okay, wenn wir dich dann essen?
Ja,
aber ganz schön, aber Das ist halt in der Realität einfach schwierig. Was ich dir aber auf jeden Fall sagen kann, ist eine interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich unterrichte schon seit vielen Jahren die Tierkommunikation. Und es sind bei mir immer so einwöchige Kurse. Und es ist ganz oft so, dass am Anfang dieser Woche die Mehrheit der Kursteilnehmer mittags, abends und so weiter Fleisch isst. Je weiter die Woche fortschreitet,
Das kann man
desto
vorstellen.
mehr geht der Fleischkonsum runter.
Ja.
Desto mehr vegetarische Gerichte werden bestellt. Warum? Weil die Menschen plötzlich merken im Kurs durch die eigene Erfahrung, hey, ich kann in Verbindung gehen und die haben Gefühle. Und wir nehmen tatsächlich auch das Thema, ich habe immer auch wieder ein paar Kühe quasi mit dabei, mit denen die dann auch wirklich in Verbindung gehen können und genau dieses Thema Fleischkonsum, Milchkonsum besprechen können, was die Kühe dazu sagen. Und das verändert was in den Menschen. Alleine schon das Bewusstsein zu haben, ich bin da jetzt in Verbindung mit diesem Tier und das fühlt und das denkt und das hat Erinnerung, ja. Alleine schon das wirklich nicht nur zu wissen, dass das geht, sondern das auch selbst zu erleben, bewirkt tatsächlich, dass sehr viele Leute den Fleischkonsum überdenken. Und tatsächlich habe ich auch schon sehr viele gehabt, die aufgrund der Kurse sich dann gegen den Fleischkonsum entschieden haben. Also,
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also,
ich finde aber, jeder Mensch sollte da einfach für sich wirklich bewusst werden in dem, was er isst, egal ob jetzt Fleisch oder andere Dinge. Es gibt auch andere Lebensmittel, die nicht wirklich gesund sind, ja, und die wir trotzdem zu uns nehmen. Und ich denke einfach, das dreht sich alles um Achtsamkeit. In unserer Zeit, in unserer Gesellschaft ist uns die Achtsamkeit abhanden gekommen.
Ja, genau, man sollte halt auf jeden Fall sich dessen bewusst sein, wenn man Fleisch isst, das nicht einfach in sich reinmampfen, sondern dass das eben jetzt ein Lebewesen wäre.
Es wird nicht im Supermarkt einfach nur verpackt, es war einmal ein Tier.
Aber man muss natürlich auch sagen, dass auch in der Tierwelt Tiere sich ja gegenseitig essen und eine Antilope
Richtig.
der freien Wildbahn ist wahrscheinlich auch nicht damit einverstanden, wenn sie jetzt von einem Löwen gejagt und gegessen wird, vor allem wenn es eine junge Antilope ist.
Das kann man so nicht einmal unbedingt sagen, weil da möchte ich ein kleines Beispiel bringen.
Ja.
Jeder hat vielleicht schon mal davon gehört, dass früher bei den Indianerstämmen, da gab es dann den Schaman oder den Medizinmann, der beispielsweise dafür zuständig war, zu sagen, wann ist ein guter Zeitpunkt für die Jagd. Der hat sich dann ein paar Tage und Nächte zurückgezogen und hat dann irgendwann gesagt, in so und so vielen Tagen oder in so und so vielen Monaten müssen so und so viel, kommt eine Büffelherde mit so und so viel Büffeln dort und dort lang. Wir brauchen so und so viele Männer. Und die haben auch gesagt, welche Tiere von dieser Herde gejagt werden dürfen. Warum? Die sind in Verbindung gegangen, also was sie gemacht haben, war, die haben eine Tierkommunikation gemacht. Die sind in Verbindung gegangen mit dieser Büffelherde. Und das haben die über 3, 4, 5, 6, 7 Tage gemacht und haben sich natürlich auch immer zeigen lassen, wo sich diese Herde jetzt aufhält, wohin sie sich bewegt. Anhand dessen konnten die, weil die ja ihre Gegend kannten, auch sagen, okay, bei dem Tempo, die Herde ist so und so groß, bewegt sich in die Richtung, bei dem Tempo sind die in so und so vielen Tagen dort und dort. Woher wussten die jetzt aber, welche Tiere gejagt werden dürfen? Wieso haben die das so genau definieren können? Weil die mit der Herde gesprochen haben und gefragt haben, welche Tiere sich zur Verfügung stellen dafür. Es ist das Gleiche zur Verfügung stellen, was manchmal unsere Haustiere machen. Auch unsere Haustiere stellen sich manchmal für uns Menschen zur Verfügung, beispielsweise, damit wir ein bestimmtes Thema bearbeiten können, was wir in unserem Leben haben oder etwas Bestimmtes lernen, eine bestimmte Lernerfahrung machen. Genauso gibt es auch größere Tiere, Tiere, die nicht mit bei uns im Haus leben, die sich eben auch mit zur Verfügung stellen dafür, dass wir beispielsweise unseren Fleischkonsum frönen können. Was nicht heißt, dass ich das generell gutheißen möchte. Aber es gibt Tiere, die sagen, es ist okay, und es gibt Tiere, die sagen, nur ich sehe es gar nicht ein. Und das ist der Fakt. Nicht jedes Tier ist damit einverstanden.
Ja.
Man könnte jetzt natürlich mal so ein bisschen philosophieren und wirklich nachgucken, okay, warum sind manche nicht damit einverstanden? Dann sind wir wieder beim Thema Massentierhaltung, das mal an allererster Stelle steht. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wenn man alle Tiere draußen auf der Weide hält, dass sie dann, nur weil sie auf der Weide gehalten werden, sagen, hey, ja, super, finde ich toll. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich habe noch nicht erlebt, dass ein Tier sich gefreut hat, dass es dann später verzehrt wird. Aber Es ist doch so, dass, wie gesagt, da ganz, ganz große Unterschiede sind. Und es gibt einfach Tiere, die stellen sich für uns in verschiedensten Formen zur Verfügung, auch als Haustier, eben, dass wir bestimmte Dinge lernen beispielsweise, aber eben auch in dieser anderen Form, dass sich manche zur Verfügung stellen.
Ja, es ist sehr schön eigentlich.
Gleichzeitig sehr traurig, finde ich.
Ja, das.
Was zeigt das eigentlich für eine Größe von einer Seele, sich für eine andere Seele für etwas zur Verfügung zu stellen?
Ja, was jetzt wiederum mich zweifeln lässt, dass es zwangsweise so ist, dass man als Insekt beginnt und als Mensch aufhört.
Sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so, aber da gibt's, weißt du, da gibt's so viele Theorien zu. Es
Ja.
gibt Menschen, die, auch Medien, die sagen, ja, ein Tier kann später als Mensch auch wiederkommen, aber es kann ein Mensch, eine Seele, die mal Mensch war, kann nicht wieder als Tier
Ja,
wiederkommen.
die Frage war auch schon im Chat, ja.
Ja? Da gibt es so viele Theorien zu. Und ganz ehrlich, ich kann da nur meine Sicht der Dinge sagen. Ja? Meine Sicht der Dinge muss jetzt nicht die Sicht der Dinge von anderen Leuten sein. Für mich ist Seele gleich Seele. Und natürlich gibt es junge Seelen, es gibt alte Seelen. Also, dass eine alte Seele beispielsweise sich entscheidet, im nächsten Leben als Insekt wiederzukommen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja, weil
Ja.
fühlt sich für mich nicht stimmig an.
Ja.
Aber dass zum Beispiel eine alte Seele, die als Mensch da war, beispielsweise in einem anderen Leben entscheidet, sagen wir mal, als Wal wiederzukommen, halte ich nicht unbedingt für ausgeschlossen, weil für mich ist Seele gleich Seele. Und ich finde es, ich würde es jetzt anmaßend finden, zu sagen, ja, also es gibt jetzt diese Hierarchien. Das entspricht einfach
Ja,
unserem
genau.
menschlichen Denken. Wir wollen immer alles in Schubladen tun. Wir wollen immer alles katalogisieren können und eine Hierarchie haben.
Zoologie.
Richtig. Aber das gibt es in der geistigen Welt nicht. Auf Seelenebene gibt es diese Hierarchien in dieser Form nicht. Nicht aus meiner Wahrnehmung. Aber frag 10 Medien und du kriegst mindestens 10 verschiedene
Ja,
Antworten.
so ist
Der
es.
Fakt ist einfach der. Wir werden es alle wissen, wenn wir in der geistigen Se Welt sind. Weißt du, was das Lustige ist? Dann interessiert es uns nicht mehr.
Ja, kann man vorstellen.
Also da muss wirklich jeder so seine, ja, für sich einfach schauen, was fühlt sich für mich richtig an. Es gibt nicht die ultimative Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit, dass es keine hundertprozentige Wahrheit gibt. Auch so ein schöner Satz. Aber es muss jeder einfach gucken, was fühlt sich da für mich richtig an? Womit fühle ich mich wohl? Was kommt jetzt, was geht mit mir in Resonanz? Ja, wenn es mit dem einen geht es in Resonanz, dass es von dem Insekt vielleicht geht zur Maus, von der Maus zur Katze, von der Katze zum Hund, vom Hund zum Pferd, vom Pferd meinetwegen zum, weiß ich nicht, was für Elefanten oder zur Giraffe und dann zum Menschen. Aber niemals zurück. Und ein anderer sagt, naja, wieso? Also menschliche Seele kann im nächsten Leben doch auch als Hund wiederkommen. Jeder, wie er möchte, ich schließe es nicht aus.
Ja. Ich hatte mal Raben, also Krähen,
Ja,
Rabenvögel.
ich liebe sie.
Ja, also ganz, ganz interessante Tiere, muss ich sagen. Und ich hatte da mal, das muss ich jetzt kurz erzählen, aber eine total seltsame Anekdote. Ich gehe da so an der Mur spazieren und dann sitzt da eine Krähe so ein paar Meter über mir auf einem Baum und kräht mich an, aber so richtig. Ja, also Kopf noch nach unten, schaut mich an und also kräht mich an. Das war. Und ich stehe so da und denke mal, ja, was willst du von mir? Und dann bin ich halt weitergegangen. Die ist dann auf den nächsten Baum geflogen, hat sich wieder hingesetzt und mich angekräht. Und in dem Moment hätte ich echt gerne mit ihr gesprochen. Ich hatte leider keine Ahnung, was sie will. Das ging ein paar Bäume so, ja. Also die ist wirklich hinter mir hergeflogen. Wollte mit ihr was sagen? Bin ich da
Ja,
nur irgendwie auf
also
die Nerven gegangen oder?
da gibt es 2 Aspekte. Der eine Aspekt wäre, dass es natürlich sein kann, dass diese Krähe dir einfach irgendwas mitteilen wollte. Der andere Aspekt, den ich aber in dem Fall für wahrscheinlicher halte, ich habe vorhin schon mal ganz kurz über das Krafttier gesprochen. Jeder Mensch hat von Geburt bis zu seinem Tod auch ein Krafttier. Zwar einmal ein festes, was quasi kontinuierlich für das gesamte Leben da ist und phasenweise, je nachdem, in welchem Lebensabschnitt wir sind, kann auch noch ein anderes dazukommen. Und diese Krafttiere begleiten uns bei bestimmten Themen. Ja, ich habe ein ganz ähnliches Erlebnis, was du geschildert hast, habe ich auch gehabt. Das war an einem Parkplatz und diese Krähe ist wirklich vom Supermarkt, wo ich gerade rausgekommen bin, bis zu meinem Auto vor mir hergehüpft und hat mich angekräht, hat sich dann oberhalb von meinem Auto auf den Baum gesetzt und mich angekräht. Also ganz ähnliches Erlebnis. Was ich dann gemacht hatte, als ich nach Hause gekommen bin, es gibt ein paar ganz, ganz tolle Bücher zum Thema Krafttier und eben auch Bücher, wo genau drin beschrieben ist, was dieses Tier, wenn es einem erscheint, in so einer auffälligen Form, was es einem mitteilen möchte. Rabenvögel, Krähen gelten auch so ein bisschen mit als die Mittler zwischen den Welten, also zwischen der geistigen Welt und der physischen Welt. Das ist jetzt nur mal ein Thema, was sie mit verkörpern. Obwohl es schwarze Vögel sind und sie oftmals als negativ angesehen werden, gelten sie eigentlich als Lichtbringer. Ja? Also man hätte da jetzt zum Beispiel wirklich mal reinschauen können in so ein Buch, was steht da alles genau drin? Das ist was ich generell empfehle, wenn sich ein Tier wirklich auf so eine auffällige Art
Das war extrem
einem
auffällig, also.
präsentiert. Ja? Das ist ganz, ganz oft ist es so, dass das wirklich ein Krafttier ist. Natürlich ist es nicht dieser Rabe oder diese Krähe jetzt ein Krafttier, aber dieses Tier wiederum stellt sich dann zur Verfügung, sich so auffällig zu verhalten, damit du es verstehst.
Interessant. Ich habe dann auch wirklich, ich habe dann begonnen, ihnen Hühnerherzen zu opfern.
Oh, die lieben sie. Ich habe
Ja.
vor 2 oder 3 Jahren einen jungen Jungvogel gefunden, der fast Katzenfutter geworden wäre und habe den auch erstmal aufgepäppelt, bis er in die Auswilderungsstation dann rein konnte, bis die einen Platz hatten. Die lieben Hühnerherzen, definitiv.
Ja, vielleicht mache ich das wieder. Das machen die, um dich vom Nest fernzuhalten, schreibt jemand. Gut möglich, aber ich meine, wo war das Nest? Ne? Ich bin da am Weg gegangen und der ist also über ein sicher 100, 150 Meter immer wieder mir nachgeflogen. Also da war ich beim Nest schon längst vorbei. Also,
Also es ist
und auch
natürlich
auf der
richtig, dass sie sich
Straße
oft
dann.
so dann verhalten,
Ja.
um jemanden fernzuhalten. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, es gibt auch diese Begegnung auch natürlich mit anderen Tieren, die wirklich so auffällig sind, wo man einfach sagt, okay, das ist jetzt wirklich kein normales Verhalten, wo man dann einfach wirklich mal nachschauen kann. Eben gibt auch im Internet verschiedene Seiten. Wenn man dann eingibt Krafttier und dann die Tierart dazu, dann findet man da auch Informationen, dass man sich das einfach mal durchliest, einfach schaut, okay. Bringt das jetzt in mir so eine Seite zum Schwingen? Ja, berührt mich das, was ich da jetzt lese über diese Tierart? Fühle ich mich da angesprochen? Wenn du dich angesprochen fühlst, dann passt es und dann ist es diese Botschaft quasi, die da dahinter steckt. Wenn du es dir durchliest und sagst, nee, also entweder belügst du dich dann selbst oder es war halt wirklich tatsächlich, dass das Tier dir auf andere Art und Weise etwas mitteilen wollte. Ja, also über die Tierkommunikation. Vielleicht wollte sich darüber beschweren, dass dein Auto, dass der Auspuff vom Auto stinkt oder
Ja,
vielleicht
keine
wolltest du
Ahnung.
sagen, dein Schnürsenkel ist auf oder was auch immer.
Ja, jemand hat er alle beide gesagt, er hätte Hühnerherzen geopfert, vier Fragezeichen. Ja, also es begann recht harmlos. Ich hatte einfach ein Hühnerherz zu viel, weil es eben irgendwie dabei war und dachte mir, na, kriegen sie halt die Krähen und sie lieben es, ja. Die Krähe wollte sagen, hau ab, denn hier laufen meine Jungvögel rum. Möglich, aber da waren keine Jungvögel. Also vielleicht ist es mein Krafttier, fände ich super. Wir werden uns da ein bisschen beschäftigen damit, ja.
Lies es dir einfach durch, ob es für dich passt oder zum damaligen Zeitpunkt gepasst hat.
Ich fand das einfach eine, also es war wirklich so eindeutig. Also das, ich meine, wenn es einmal passiert, aber wenn jetzt drei, viermal dann immer wieder nachkommt, ja, und dann sogar auf der Straße dann noch immer mir nachgeflogen ist und dann ist es weg, also weil da waren da keine Bäume mehr und irgendwie. Ja, interessant, interessant, interessant.
Also es gibt schon so Begegnungen mit Tieren, wo man wirklich sagt, das ist jetzt gerade wirklich seltsam, ja. Und wie gesagt, dann kann man natürlich, wenn man jetzt keine Tierkommunikation beherrscht, kann man natürlich einfach das Krafttierbuch, so ein Krafttierbuch sich schnappen oder das Internet bemühen,
Ja.
wo man ja mittlerweile auch fast alles nachlesen kann. Man kann einfach mal wirklich da dann nachlesen, okay, wenn ich mir das jetzt mal durchlese zu diesem Tier als Krafttier, kann ich damit was für mich anfangen? Und ich habe immer wieder Leute, die das dann machen, die dann sagen, boah, da ist es mir echt wie Schuppen von den Augen gefallen. Man muss natürlich, und das geht so ein bisschen in die Richtung von den Aussagen, die jetzt da wohl auch im Chat gekommen sind, man muss natürlich die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Nicht jedes Mal, wenn ein Tier in unserer Nähe ist, will es uns was sagen,
Ja,
ja, oder
absolut.
uns in dieser Form was sagen. Also nicht jedes Tier, was uns über den Weg läuft, ist ein Krafttier. Ich meine, wenn du in einen Forellenteich steigst, ja, und umzingelt bist dann von Forellen, dann heißt das nicht, dass die Forellen dein Krafttier sind, sondern du bist einfach im Forellenteich und die haben Hunger vielleicht, ja?
Genau.
Also man muss immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und es kann natürlich sein, wenn du durch den Wald gehst und sowas passiert und da kommt dann so eine Krähe und verhält sich so, dass die wirklich das Nest in der Nähe hat und einfach dich verjagen will. Das ist durchaus möglich. Wenn man Tierkommunikation beherrscht, könnte man natürlich in die Verbindung gehen und sagen, ey, was schimpfst du denn so? Was ist denn los? Wenn man es nicht beherrscht, ja gut, dann muss man sich halt einfach seine Gedanken dazu machen.
Ja, ist schon viele Jahre her, da bin ich gar nicht so auf die Idee gekommen. Jetzt will ich das machen. Ja. Ich werde jetzt auch in Zukunft versuchen, wenn ich jogge und ein Pitbull kommt mir entgegen ohne Leine. Ich liebe sie.
Oh, darf ich dir dazu einen Tipp geben?
Ja, bitte.
Der größte Fehler, den du machen kannst, das ist auch ein Fehler, den machen die Hundehalter gerne, wenn sie wissen, dass ihr Hund den Joggern oder Radfahrern gerne hinterher rennt, ist zu denken, oh, hoffentlich rennt er mir jetzt nicht hinterher.
Ja, aber dann ist schon klar, aber
das weil ist... Weil da gibt es eine schöne Besonderheit. In der Tierkommunikation ist es was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe ja schon gesagt, Wörter haben eine Schwingung, eine Energie. Und wenn ich ein Wort sage, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort sage Apfel, dann hast du vielleicht sogar das Bild von einem Apfel vor dir. Ja, oder du kriegst Hunger, kann auch passieren, oder dir läuft Wasser im Mund zusammen oder was auch immer. Es gibt ein Wort, was keine energetische Entsprechung hat und was keine bildliche Entsprechung hat, und das ist das Wort nicht.
Ja, ist auch in der Psychologie bekannt. Ne?
Das ist genau, wenn ich also als Hundehalter weiß, mein Hund macht Joggern oder Fahrradfahren hinterher und ich sehe, da kommt jetzt ein Jogger und ich habe so den Gedanken, oh, renn bitte nicht hinterher. Dann kommt bei dem Hund an, oh, renn bitte hinterher.
Ja. Yeah.
Es ist also viel sinnvoller, dem Hund zu sagen, was er tun soll, als ihm zu sagen, was er nicht tun soll. Sprich, wenn du das nächste Mal joggen gehst und da kommt dann der nicht angeleinte Pitbull, von dem du weißt, der hat deine Waden zum Fressen gern, dann kannst du versuchen, ihm einfach ein anderes Bild schon vorher zu schicken. Beispielsweise du da auf dem Feld, guck doch mal, ob du da nicht ein Mauseloch findest, was total lecker riecht. Du solltest mal suchen. Oder Ball. Bälle funktionieren bei vielen Hunden, nicht bei allen. Oder halt einfach die das Bild vorstellen, dass du an diesem Pitbull vorbeirennst oder was auch immer für ein Hund. Ich möchte ja auch, was das Pitbull ins Spiel gebracht, ich hätte sonst einfach gesagt Hund, dass du einfach an dem vorbeirennst und der ignoriert dich.
Ja, ich werde es versuchen.
Wenn du dieses Bild und dieses Gefühl wirklich in dir drin hast und das ausstrahlst, ja, dass er dich ignoriert, das ist wie mit der Wespe, wie ich das immer ganz gerne mache mit, ne? Es funktioniert schon, wenn man deutlich genug und klar genug ist und die richtigen Informationen schickt.
Ja, also Gott sei Dank, die meisten sind nicht angeleint, aber also mit den Wespen hat so mehr schlecht als recht funktioniert.
Das ist Übungssache. Und halt, Wespen sind auch sehr eigen, das muss man jetzt schon auch mal dazu sagen.
Ja, ist kein einfaches Übungsobjekt wahrscheinlich.
Nein, nicht unbedingt die einfachsten.
Ja.
Es gibt so ein paar Tiere, die sind sehr eigen in der Kommunikation. Das sind Katzen, sind sehr eigen, die sind sehr schnell beleidigt.
Oh ja, und sie zeigen es dann auch so.
Katzen unglaublich. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, dass ich in einem Kontakt war mit einer Katze und es hatte dann an der Tür geklingelt. Und dann habe ich die Katze gefragt, ob ich ganz kurz weg kann. Ich bin sofort wieder da. Ich muss jetzt nur schnell schauen, weil es hat geklingelt. Und bin dann aufgestanden, bin an die Tür gegangen, habe mich danach wieder hingesetzt, wollte wieder in die Verbindung reingehen und bekam nur eine geschlossene Tür. Und diese Tür blieb 3 Tage geschlossen. Ich bin wirklich 3 Tage immer wieder rein, habe mich jedes Mal entschuldigt. Ich bin wirklich dieser Katze echt zu Kreuze gekrochen. Und mich wirklich aufs Untertänigste entschuldigt und dann nach 3 Tagen voller Entschuldigungen und Beteuerung, dass das nicht wieder vorkommen wird, dass ich jetzt wirklich nur noch bei ihr bin mit der Konzentration, bis wir mit dem Gespräch zu Ende sind, hat sie sich dann irgendwann herabgelassen, aber auch mit dieser Bemerkung, aber wenn das nochmal passiert, dann bin ich endgültig weg.
Oh wow.
Also Katzen sind eigen. Es gibt ganz liebe und tolle Katzen. Aber ich glaube, die meisten Hörer kennen wahrscheinlich auch diesen Spruch, Hunde haben Besitzer, Katzen haben Personal.
Ja.
Das merkt man dann manchmal auch in der Tierkommunikation. Es gibt ganz tolle Katzen in der Kommunikation, aber Katzen sind eigen, Wespen sind eigen, Das ist wirklich auch ein ganz, ganz eigenes Volk. Also es gibt so ein paar Tiere, die wirklich etwas anders sind, sagen wir es mal so.
Jemand stellt die Frage, ich weiß nicht, ob sie ernst gemeint ist, aber ist Kastration von Hunden gut?
Da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Einmal der medizinische Aspekt und einmal der emotionale Aspekt. Es gibt den medizinischen Hintergrund, also generell gesagt, ich bin kein genereller Befürworter der Kastration. Wir entfernen Organe, wir greifen ins Hormonsystem ein. Und
Ja.
wenn wir ins Hormonsystem eingreifen, greifen wir in den kompletten Stoffwechsel ein. Also das ist der Grund, weshalb ich kein genereller Befürworter von Kastrationen bin. Aber es gibt natürlich immer medizinische Indikationen. Und wenn die medizinische Indikation gegeben ist, kann eine Kastration manchmal gesundheitlich dem Tier zuträglicher sein, als wenn man es nicht kastrieren lässt. Das andere ist, wie denken Tiere über die Kastration? Ich sprach vorhin von diesem einen Rüden, der mir als erstes mal gleich zeigen musste, dass er noch intakt ist. Der hat beispielsweise auch ganz klar vermittelt, das hat doch bitte schön so zu bleiben. Ja? Aber es gibt auch Tiere, die wirklich darunter leiden, unter den Auswirkungen dessen, dass sie nicht kastriert sind und die dann, wenn man mit ihnen über diese Option spricht, auch sagen, ja, also wenn es mir dann gesundheitlich besser geht oder wenn der Druck für mich weniger wird, dann kann ich mir das schon vorstellen. Also auch da, es gibt welche, die sind dafür, es gibt welche, die sind dagegen. Es ist genauso, wie ja die Frage auch bei der Euthanasie war, bei der Sterbehilfe. Es gibt Tiere, die sagen, ich schaffe das allein, ich brauche die Unterstützung nicht. Es gibt Tiere, die sagen, ich möchte die Hilfe haben, ich möchte nicht mehr leiden. Ja. Und genauso ist es beim Thema Kastration. Es gibt welche, die sagen, oh ja, dann ist das Leid geringer. Aber es gibt auch welche, die eben sagen, nee, also bitteschön, an mir wird bitte nichts rumgeschnippelt. Aber oftmals ist es so, dass die Menschen, wenn die Kastration unumgänglich ist, ein größeres Problem damit haben, das Tier kastrieren zu lassen, als die Tiere selbst. Aber wie gesagt, medizinisch ist es noch mal ein anderes Thema, weil wir greifen in den Stoffwechsel ein, und zwar ganz gewaltig.
Ja, überrascht mich jetzt, dass da manche Tiere vielleicht sogar damit einverstanden oder sich damit irgendwie anfreunden können. Das
Ich
hätte ich
glaube, es ist
jetzt gar
eher
nicht
ein
gedacht.
Anfreunden können, aber das ist vor allen Dingen wirklich bei den Tieren, wo ein hoher Leidensdruck dahinter ist. Es gibt beispielsweise Hündinnen, die unkastriert sind, die werden oftmals nach der Läufigkeit scheinschwanger. Das ist erstmal ein ganz normaler Prozess. Aber es gibt dann welche, wo es übersteigert ist, wo die Hormone so querschießen, dass die beispielsweise wirklich Milch bekommen, dass die Mastitis bekommen, also wirklich eine Entzündung vom Gesäuge. Dass die beispielsweise anfangen, Stofftiere zu hüten. Oder es gibt auch bei männlichen Tieren,
Okay,
egal ob es die
wirklich?
Pater sind,
Wow.
ja, bauen ein Nest, die lassen keinen mehr ran teilweise. Und da ist auch ein emotional sehr hoher Leidensdruck dahinter. Also es ist ein körperlicher Leidensdruck, weil beispielsweise so eine Mastitis, das tut höllisch weh. Aber es ist auch ein emotionaler Leidensdruck. Und wenn wir jetzt mal bei den männlichen schauen, wir wollen ja jetzt nicht nur hier die Damen mal kurz da schildern. Es gibt beispielsweise unkastrierte Rüden, wenn die eine läufige Hündin riechen, die werden krank. Also ich habe Rüden im Gespräch gehabt, die haben nicht mehr gefressen, die haben wirklich über teilweise 2 Wochen lang fast nichts mehr gefressen,
Okay.
was natürlich dann auch wirklich gesundheitlich massive Auswirkungen haben kann. Die haben extrem gelitten. Und da war eben das Gespräch auch genau deswegen, weil die Leute wissen wollten, wie der Hund über das Thema Kastration denkt, weil es der Tierarzt angeraten hatte, weil er so einen extrem hohen Leidensdruck gehabt hat. Der ist wirklich krank geworden, sobald in der Nähe eine läufige Hündin war. Und wenn wir jetzt bei den Katzen schauen, die Freigänger beispielsweise, ne, die streunern ja auch gewaltig rum. Für die kann da auch ein sehr hoher Leidensdruck dahinter sein, also egal welche Tierart, ne? Und für die kann es dann wirklich auch emotional eine massive Erleichterung sein, aber auch körperlich. Also
Das ist
das sind dann
überraschend, okay.
wirklich die Tiere, die wirklich einen hohen Leidensdruck haben, wenn man ihnen dann diese Option quasi in den Raum stellt, die dann wirklich meistens auch erstmal drüber nachdenken. und dann aber oftmals sagen, naja, also wenn es keine andere Lösung gibt, ja, ich will mich nicht mehr so fühlen. Ja, also meistens geht es wirklich auch um diesen emotionalen Leidensdruck, der meistens wesentlich stärker wahrgenommen wird als der körperliche.
Liebeskummer, schreibt Mimi da. Chat.
Ja, kann man so nennen. Und das kennen wir Menschen ja, glaube ich, auch alle. Ich glaube, jeder kennt Liebeskummer, ne? Nur für die ist es dann wirklich ein extrem heftiger Liebeskummer. Und ja, wenn das Tier dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr so viele Reserven hat, weil es nicht frisst und wirklich extrem leidet und das halt regelmäßig. Liebeskummer, wir haben es alle schon mal gehabt, aber wir haben das ja nicht alle jeden Monat. Wenn man
Ja,
jetzt aber mit so einem Rüden in der Gegend wohnt, wo viele unkastrierte Hündinnen sind und jeden Monat ist eine andere läufig, dann hat der Rüde das jeden Monat und das über Jahre.
das ist sicher nicht lustig, ne?
Ach, das ist dann wirklich nicht lustig.
Aber
Und dann kann es wirklich sein, dass die das dann auch wollen oder befürworten.
ja, aber nur weil sie es eben nicht ausleben können. Ich glaube, die beste Option ist für jedes Tier sicher, wenn es seinen Sexualtrieb einfach ganz normal ausleben könnte, ne? Oder?
Ja, aber dafür haben wir Menschen oftmals zu sehr eingegriffen und es gibt auch definitiv Tiere, die das nicht wollen.
Die nicht, okay.
Ja, also ich bin mal von einer Züchterin gebeten worden, mit einer Hündin zu sprechen, weil sie die decken lassen wollte. Und sie hatte mich eben mit der Hündin sprechen lassen und gesagt, du, frag die, ob das in Ordnung ist, weil ich möchte die dann jetzt bald decken lassen. Und die Hündin hat ganz klar gesagt, nö, möchte ich nicht. Ich
Interessant.
möchte nicht, dass sie mir da irgendeinen Rüden hinstellen und ich will das nicht. Und ich will auch keine Welpen kriegen, weil die werden mir sowieso nur weggenommen. Ich will das nicht.
Äußerst
Und
interessant.
das habe ich dieser Züchterin auch so gesagt. Leider Gottes hat sie im Prinzip diese Aussage der Hündin komplett ignoriert, hatte diese Hündin dann auch decken lassen. Und einige Wochen später kriegte ich dann den nächsten Anruf von der Züchterin mit einem Hilferuf. Ja, die Hündin hat Welpen bekommen, sie nimmt die Welpen nicht an. Und ob ich bitte mit ihr reden kann, weil sonst sterben die Welpen weg. Und dann hat diese Hündin im Kontakt doch ganz klar gesagt, sie will sie nicht. Sie hat das von Anfang an gesagt. Und die Hündin hat wirklich auch das mir übermittelt, dass sie das als Vergewaltigung empfunden hat.
Wow,
Und
unglaublich.
ist totale Übergriffigkeit und sie will die Welpen nicht, weil die werden ihr sowieso genommen. Und ich habe dann wirklich versuchen müssen, eine Lösung zu finden mit dieser Hündin, dass sie eben sich doch um die Welpen kümmert. Und habe dann aber wirklich, ich hatte im Vorfeld schon zu der Züchterin, als ich das gehört habe, gesagt, ich gehe nur in Verbindung mit der Hündin unter einer Bedingung. Wenn die Hündin dieses Mal irgendetwas in dieser Art äußert oder eine konkrete Aussage oder Bedingung äußert, dann hast du die zu befolgen. Ja, ich kann dich erst fragen, bist du damit einverstanden? Und die Hündin sagt nein. Und ja, dann lasse ich trotzdem den Rüden drauf. Ja? Und ignoriere dieses Nein. Ne? Also auch für diese Hündin war es eine Übergriffigkeit. Ich habe dann den Vorschlag gemacht, auch der Züchterin, ob ich mit der Hündin einen Deal quasi machen kann, dass sie, wenn sie sich um die Welpen kümmert, dass einer von diesen Welpen dort bleiben kann. Dass ihr also nicht alle weggenommen werden. Und zähneknirschend hat sich die Züchterin darauf eingelassen und dann habe ich eben mit der Hündin das auch so besprochen und sie hat dann sich um die gekümmert. Sie hat sie nicht geliebt, aber sie hat sich zumindest um die Welpen gekümmert. Und es durfte dann eben von den Welpen eine Hündin bleiben. Und ich weiß auch, dass die Züchterin danach diese Hündin nicht nochmal hat decken lassen. Dafür dann eben die Tochter, die dort geblieben ist, dann 2 Jahre später.
Ja, es ist absolut faszinierend, da immer wieder zu hören, wie komplex dann oft auch die Psyche ist, dass diese Hündin zum Beispiel weiß, dass die Welpen ihr weggenommen werden. Woher weiß sie das, ne? Ich
Naja,
meine,
sie lebte ja bei dieser Züchterin und
ach
sie
so,
war
ist
ja
halt
nicht
Züchterin.
die erste Hündin, das war
Ja,
wirklich eine
okay.
Züchterin. Das heißt, diese Hündin hat das natürlich A schon miterlebt bei anderen Hunden, die auch
Okay.
dort wohnten. Und das Zweite ist, in dem Moment, wo du als Mensch etwas im Kopf hast und du bist mit der Konzentration beim Tier, kommt das beim Tier an. Der Weg von uns zum Tier funktioniert immer. Es gibt so ein schönes Zitat, ich habe es kürzlich auch posten müssen, weil mir danach war. Es ist aus einem Zeichentrick, den, glaube ich, alle kennen, fast jeder kennt Winnie Pooh. Und dieses Zitat, das ist aus einem Gespräch zwischen Winnie Pooh und Ferkel. Und da sagt Ferkel zu Winnie Pooh, viele Menschen sprechen mit Tieren. Und Winnie Pooh sagt, ja, aber nicht viele hören ihnen zu.
Ja. Aha, das
Und ich
heißt.
mag dieses Zitat, weil da ist ganz viel drin. Alles, was wir sagen und denken, wenn wir in Konzentration beim Tier sind, kommt bei diesem Tier an. Nur das Zuhören, das haben wir verlernt.
Der Rückkanal ist nicht offen.
Genau. Ich würde es nicht immer sagen, er ist nicht offen, weil ganz oft ist es so, das kriege ich immer wieder mit, wenn ich mit den Leuten bespreche, was im Tierkontakt alles gewesen ist. Ja, die Leute kommen mir oft mit ganz konkreten Fragen. Und wenn ich dann die Antworten übermittle, meistens sagen die dann am Ende, ja, irgendwie, das habe ich schon so im Gefühl gehabt. Das heißt, es kommt irgendwie ja doch bei den Leuten an, aber sie trauen sich oder diesem Gefühl oder dieser Information nicht oder sie glauben, naja, vielleicht ist es ja nur ihr Gefühl. Dass es aber genau das ist, was das Tier ihnen versucht mitzuteilen, das merken manche nicht.
Aber es ist halt schwierig. Ne? Es ist genauso wie mit dieser Krähe, die dann mich ankräht. Ich meine, man kann da irgendwas reininterpretieren, irgendwas
Natürlich.
reintheatern.
Und genau das
Ne?
sollte man
Und
eben
das.
im medialen Bereich nicht machen, rein interpretieren. Ja?
Ja.
Man muss immer, wenn man medial arbeitet, egal auf welcher Ebene, muss man schauen, dass man sich selbst mal komplett zurücknimmt.
Ja, das ist sehr schwierig.
Meine Gedanken und Gefühle haben in einem Tierkontakt oder auch in einem Jenseitskontakt nicht wirklich was zu suchen.
Das
Meine
Ego.
Aufgabe ist zu übersetzen und das zu übersetzen, was ich bekomme, und zwar wertungsfrei. Das heißt, wenn ich vom Tier ein Bild bekomme, werde ich natürlich versuchen, dieses Bild, was das Tier mir geschickt hat, so genau wie möglich zu beschreiben. Und trotzdem findet automatisch schon ein Informationsverlust statt. Weil ich kann das Bild niemals hundertprozentig so wiedergeben in Worten, wie ich es als Bild bekommen habe.
Genau, und das bringt mich jetzt, wir sprechen jetzt schon 2,5 Stunden, das heißt, ich glaube, wir können jetzt schon langsam zu einem Ende kommen. Also falls jetzt jemand noch anrufen möchte, die Leitung ist offen, meine Internetverbindung funktioniert jetzt auch wieder, ganz klaglos. Das war eben so diese, ich meine, es gibt noch viel, über das ich eigentlich mit dir sprechen wollte, aber ich glaube, das werden wir vielleicht auf ein
Dann müssen wir
zweites.
einfach noch mal einen anderen Termin
Ja, sehr
machen.
gern. Aber du hast jetzt schon angesprochen, ne? Also die Information, die jetzt zwischen dem Tier und dir ausgetauscht wird, die ist ja irgendwie auf einer abstrakteren Ebene. Da ist ja Bedeutung jetzt nicht an Worte oder auch gar nicht einmal an die Bilder oder an sonst was gekoppelt. Das ist ja eigentlich so eine Art Universalsprache, mit
Genau.
der du da mit diesem Tier kommunizierst. Aber was ist diese Universalsprache? Kann man darüber irgendwas sagen? Oder das fasziniert mich so. Was? Also ich bin ja Informatiker, ne? Also da geht es ständig um Informationsübertragung, ne? Und in der Informatik sieht
Genau.
man das ganz, ganz nüchtern und
Da sind die
ganz.
Einsen und Nullen, ja.
Ja, aber was sind die Einsen und Nullen bei so einer Kommunikation mit dem Tier? Was ist das?
Als einfachste Erklärung würde ich sagen, es ist einfach ein Energieaustausch.
Aber
Und das
Energie,
werden
ja, Energie,
Es ist
ja.
im Prinzip, ich bin in dem Fall wie so ein Computer, ja. Und wenn das Tier die richtigen Tasten drückt, passiert da irgendwas auf dem Bildschirm. Oder die Sprachausgabe wird angeworfen. Im Prinzip ist es wirklich so, dass das Tier mir einen energetischen Impuls schickt. Ich würde es jetzt mal einfach so formulieren. Und je nachdem, wo dieser Impuls bei mir ankommt und andockt und in Resonanz geht, kommt plötzlich entweder das Bild oder der Ton oder auch beides zusammen oder es kommt ein Video oder es ist ein Wort da oder es ist einfach ein Gedanke plötzlich da oder ich spüre körperlich oder energetisch was, ja? Es ist einfach es werden Informationen ausgesendet und wenn ich die Informationen auch empfange, wird es in mir wieder umgewandelt. Das ist im Prinzip auch beim Schreiben von Computerprogrammen, du sagst, du bist Informatiker, ich sag mal, wenn ich irgendwo Webseiten sehe, mein Mann ist da so mit Webseiten so recht versiert und er schaltet das dann auf HTML um. Da verstehe ich nur Bahnhof. Und das, was dann da geschrieben steht, sieht ja auch nicht so aus wie das, was ich mir quasi anschauen kann, was ich als Bild sehe. Die Information ist ja doch wieder ein bisschen anders teilweise. Es ist wirklich einfach dieses, man muss es lesen können, man muss es übersetzen können. Und
Ja,
für mich sind es einfach wirklich, ja, energetische Impulse, die ausgesendet und empfangen werden und die eben dann in uns etwas anrühren. Bleibe ich mal bei dem Beispiel mit der Ohrenentzündung von der Hündin. Ja, die ich ja ganz deutlich gespürt habe, wo ich ganz, mir tat so schlimm das rechte Ohr weh, das war bald nicht mehr zum Aushalten. Im Prinzip hat sie mir den Impuls geschickt, der bei ihrem Körper am rechten Ohr da war, diesen Schmerz im rechten Ohr. Wenn man jetzt mal guckt, was ist Schmerz aus energetischer Sicht, ist es eine Energieblockade. Es ist eine energetische Blockade, da staut sich beispielsweise Energie. So, und das nehme ich dann bei mir an meinem rechten Ohr wahr, dass bei diesem Hund dort diese energetische Blockade ist, dieser Energiestau, und dann tut mir das rechte Ohr plötzlich weh.
Ja. Also die
es spiegelt sich quasi. Es ist wie wenn du irgendwie an einem Computer, du hast dann irgendein Dokument und du möchtest das auf einen USB-Stick ziehen, ja. Ich ziehe mir das quasi auf meine Festplatte rüber, was beim Tier ist, und dann spüre ich das in mir drin.
Ja, also ich finde die Analogie mit HTML und dem Browser eigentlich sehr interessant. Also was da übertragen wird, ist quasi diese Universalsprache, ja, dieses.
Genau.
Und du stellst es dann, ähnlich wie der Firefox oder so, stellst das dann da und solltest es möglichst unverfälscht darstellen. Also nichts dazu tun, nicht genau. Irgendwas weglassen, nichts irgendwie verfälschen oder sonst was. Und das ist ja die große Kunst, die man, egal was man macht, Remote Viewing, irgendwelche medialen Kontakte etc., was man lernen muss. Ne? Man muss sich selbst rausnehmen, das Ego rausnehmen, genau. Den Sensor rausnehmen und das, was da ist, einfach da sein lassen. Das ist sicher.
Einfach so wiedergeben, wie man es bekommt. Ja? Ein wichtiger Aspekt dabei ist eben auch bei diesem sich rausnehmen, was ich ganz, ganz oft erlebe bei den verschiedenen Kursen, die ich mache, egal ob bei der Tierkommunikation oder der Ausbildung zum Medium. Viele Menschen haben zum Beispiel wirklich große Probleme, beispielsweise Schmerzen oder Krankheiten wahrzunehmen. Warum? Weil sie selber davor Angst haben. Ja, und in dem Moment, wo ich da Angst habe, mache ich da die Schotten dicht und dann kommt es nicht durch. Und dann erlebe ich das eben, dass wenn die Leute schauen sollen, wie ist der Gesundheitszustand beispielsweise bei dem Tier, man einen Körperscan machen sollen, dass sie sagen, ja, alles okay. Ja, oder ich habe nichts wahrgenommen. Wenn man dann so ein bisschen genauer hinschaut, kriegt man oft mit, dass da viele Menschen Angst vor haben. Und diese Angst auch zu überwinden, das ist ein ganz, ganz großer Schritt, weil natürlich ist es auch für mich nicht schön, wenn mir plötzlich das Ohr wehtut oder wenn mir schlecht wird, wenn ich Magenschmerzen kriege oder wenn ich 20 Mal aufs Klo rennen muss, weil ich mit einem Hund in Verbindung bin, der Blasenentzündung hat. Ja, das ist auch für mich nicht witzig.
Entschuldigung, dass ich lache, aber...
Ja, alles schon passiert. Ja. Alles schon passiert. Ich bin auch schon, habe schon wirklich die lustigsten Situationen gehabt. Also im Nachhinein lustig. In dem Moment fand ich es nicht lustig. Ja. Da muss man trotzdem sich hinten anstellen. Einfach sagen, okay, es ist okay, das kann alles durch mich durchfließen. Ich weiß einfach, wenn der Kontakt vorbei ist und wenn ich es ausgesprochen oder aufgeschrieben habe, dann geht das alles wieder weg und es ist alles wieder in Ordnung. Ja? Man muss sich als Kanal zur Verfügung stellen, ohne Bedingungen zu stellen. Kein, ja, ich möchte den Kontakt, aber das und das möchte ich nicht. Das funktioniert so nicht. Ja, wenn man sich einschränkt, ja, wir beschränken uns permanent. Also entweder stelle ich mich dem ganz zur Verfügung und dann fließen auch solche Sachen durch mich durch, dann spüre ich auch den Krebs, dann spüre ich auch, dass derjenige keine Luft mehr bekommen hat, dann spüre ich auch die Ohrenschmerzen. Oder ich stelle mich dem nicht zur Verfügung, aber dann muss ich halt sagen, dass ich auf bestimmte Fragen keine Antworten geben kann. Also wenn ich Tierkommunikation mache und ich stelle mich nicht zur Verfügung oder meinen Körper nicht zur Verfügung, auch so Sachen wie Krankheiten oder Schmerzen zu spüren, dann kann ich beispielsweise Gesundheitsfragen nicht beantworten. Und dann muss ich das auch klar kommunizieren.
Ja? Das Detoxen ist halt extrem wichtig dann nach so einer Session, ne? Dass man sich dann wieder da löst von diesem.
Ja, das Abgrenzen ist generell wichtig, weil es natürlich auch, jeder Kontakt macht auch was mit mir.
Ja.
Ich habe eine Zeit gehabt jetzt in diesem Jahr im Frühjahr, wo ich 10 Wochen nichts anderes gemacht habe als Notfälle.
Oh Mann.
Also Tiere, die schwer krank waren, wo es um das Thema braucht, das Tier Sterbehilfe oder nicht gegangen ist. Ich war nach 10 Wochen, war ich emotional ziemlich am Ende, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr nur noch Notfälle machen. Ich habe alle anderen nach hinten schieben müssen, weil ich nur Notfälle reinbekommen habe, einen Notfall nach dem anderen, und habe dann wirklich sagen müssen, okay, das packe ich so für mich nicht. Ja, aber ich komme körperlich mit dem Entgiften nicht mehr hinterher. Ich komme emotional mit dem Entgiften nicht mehr hinterher. Wenn ich jeden Tag mit kranken Tieren sprechen, dieser Krankheitsenergie, in diesem Schmerz drin bin, wie gesagt, das macht durchaus auch was mit mir. Und ich habe dann gesagt, okay, also ich muss jetzt schauen, Notfälle wirklich gelegentlich, aber dann muss ich jetzt auch Leute ablehnen. Dann sind wir aber wieder bei dem Problem, was du eingangs auch mal gesagt hast, es gibt jetzt nicht so extrem viele gute Tierkommunikatoren. Wo soll ich die Leute hinschicken? Gerade Leute, die in Not sind, wegzuschicken und abzulehnen, das tut mir wirklich auch wieder weh. Ja, aber da muss ich natürlich wieder zum Eigenschutz gehen und muss einfach sagen, ich kann es im Moment nicht. Ich kann es zeitlich im Moment nicht gewährleisten, oder ich kann es einfach von der Kraft her Energie im Moment nicht gewährleisten, weil ich sowieso zu viele Kranke oder Notfälle habe. Also das ist immer auch für mich dann immer so, das muss ich alles so ein bisschen die Waage halten. Und ich habe es dann wirklich ein bisschen umgeschwenkt. Es sind dann Gott sei Dank ein paar Notfälle weniger geworden, sodass ich dann immer ein oder zwei Notfälle gemacht habe und dann aber wieder auch die in Anführungszeichen normalen Kontakte, also wo es jetzt nicht um Krankheit primär ging, nicht ums Thema Sterbehilfe ging, sondern einfach darum ging, wie man das Leben für das Tier vielleicht angenehmer machen kann oder wie man ihm in einer bestimmten Situation helfen kann. Also das ist, wie gesagt, so, dass jeder Tierkontakt, jede mediale Arbeit auch was mit demjenigen macht, der die ausübt. Und da ist die Seelenhygiene auch ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist was, was viele Menschen generell auch vernachlässigen. Nicht nur Medien, sondern auch die Nicht-Medien, die weniger medial arbeiten, sollten regelmäßig Seelenhygiene betreiben, weil wir sind alle Tag für Tag so vielen Einflüssen ausgesetzt und haben so viel zu verdauen, auch emotional, dass Seelenhygiene ganz, ganz wichtig ist, aber natürlich umso wichtiger, wenn man in so einem Bereich arbeitet.
Und das wirklich Erstaunliche, wenn jemand jetzt sagt, naja, ich glaube das alles nicht, das wirklich Erstaunliche ist eben, wie man zum Beispiel an diesem, und dir sind ja auch Beweise sehr wichtig, aber wie man jetzt an, ich meine, man musste jetzt natürlich glauben, ne, aber wenn da nicht wirklich Kommunikation stattfinden würde, ne, woher konntest du dann wissen, dass diese Hündin die Welpen ablehnen würde? Ne? Also ja. Du bist mit dieser Hündin in Kontakt getreten, die Züchterin hat dich offenbar diesbezüglich beauftragt, dich gefragt.
Genau.
Die Antwort war ganz klar, will ich nicht. Und so war es dann auch. Ne? Und das ist das, was für mich, also das, was ich da jetzt auch irgendwie mitnehme, also dass das äußerst komplexe Persönlichkeiten sind, dass es da auch einfachere Persönlichkeiten gibt und du sagst jetzt ältere Seelen, also weisere, auch innerhalb derselben Spezies, und das weiß man ja auch, ne? Also jeder Hundebesitzer weiß das ja, dass es gibt verspielte Hunde, es gibt blöde Hunde, es gibt also Hunde, die sich halt blöd benehmen, Hunde, die sich so richtige Lausbuben, ne? Und dann gibt es wieder andere,
da gibt es die kleinen Terroristen, die sollte man auch nicht vergessen. Ja.
Und dann gibt es solche wie den Riesenschnauzer, ne? Also wo es wirklich nur, wow, also Gänsehaut.
Und es ist auch ganz oft so, und das werden bestimmt auch viele Menschen kennen, wenn man einem anderen Tier zum Beispiel auch in die Augen schaut. Ja? Egal ob Tier oder Mensch, die Augen sind der Schlüssel zur Seele. Wenn man einem anderen Lebewesen in die Augen schaut, bekommt man auch so ein Gefühl. Und ganz oft so, wenn ich dann wirklich merke, ich habe jetzt eine ganz, ganz weise Seele vor mir, auch in dem Tierkontakt. Und ich sage das den Leuten dann, dass ich das Gefühl habe, dass es eine ganz, ganz weise Seele ist und für mich sich nach einer sehr alten Seele angefühlt hat. Dann kommt von den Leuten auch immer, ja, also wenn ich dem in die Augen schaue, da habe ich mir das auch schon ganz oft gedacht. Ja, und es ist wirklich so, schaut den Tieren in die Augen, da könnt ihr so viel erkennen, auch ohne Tierkommunikation zu beherrschen, kann man in den Augen viel erkennen. Auch wenn das Tier gehen möchte, wenn es nicht mehr kann, wenn es sehr krank ist. Die Tiere haben das selber schon so oft zu mir gesagt als Botschaft für den Tierhalter, wenn die Frage kommt, woran erkennt es der Tierhalter, wenn das Tier jetzt gehen möchte. Es kommt immer wieder die Aussagen, er soll mir in die Augen schauen, er wird es an meinen Augen sehen. Und ich habe selber vor einigen Jahren ein Tier gehen lassen müssen, meinen geliebten Kater. Und dem habe ich es auch in den Augen angesehen. Das war ganz klar, ich habe dem in die Augen gesehen. Und das war natürlich auch ein Austausch von Informationen. Auch das ist ja Kommunikation, da werden Informationen ausgetauscht. Und mir war einfach klar, jetzt ist es soweit.
Ja. Du schreibst auch ein Buch. Oder du bist gerade dabei, ein Buch zu schreiben?
Genau.
Da wird es um was gehen?
Es wird gehen um das Thema Jenseitskontakte, auch wie das Ganze funktioniert, aber auch um das Thema Trauerbewältigung. Wie komme ich wieder raus aus der Trauer? Trauer kennt jeder Mensch, jeder ist früher oder später davon betroffen. Interessanterweise übrigens auch als Anmerkung, dass ich in letzter Zeit ganz verstärkt feststelle, dass die Menschen oftmals um ein Tier mehr trauern als um einen Menschen, der gestorben ist.
Sag, wie das seltsam ist.
Nein, es ist für mich eigentlich vollkommen logisch. Warum, kann ich auch gleich sagen. Aber es ist wirklich so, dass ich finde einfach das Thema Trauer ganz, ganz wichtig ist. Trauer hat in unserer Gesellschaft keinen Raum. Bei Tieren kommt dann noch oft auch mit dazu, dass wenn der Hund gestorben ist, die Katze gestorben ist, dass die Leute sagen, ja komm, jetzt stell dich nicht so an, war doch nur ein Hund, war doch nur eine Katze. Und da das Verständnis oftmals noch weniger da ist für Trauer. Und mir geht's einfach darum, so ein bisschen auch aufzuzeigen, Trauer ist normal. Trauer ist ein wichtiger Heilungsprozess. Es ist kein Tabuthema, es darf auch kein Tabuthema sein. Aber es geht mir auch darum zu zeigen, es geht weiter nach dem Tod. Die Seele übersteht das Ganze. Die Seele ist unsterblich. Die Seele existiert weiter und begleitet uns auch oftmals noch eine ganze Weile weiter durch unser Leben. Und das ist so ein bisschen gemischt, einfach so ein bisschen allgemeines Wissen zum Thema geistige Welt, Jenseits, wie funktioniert das Ganze, was macht denn eigentlich die Seele nach dem Tod, was passiert denn da, was ist denn die Seele, welche Ebenen gibt's, aber eben auch das Ganze dann gespickt mit einigen Berichten von Jenseitskontakten, in dem Fall tatsächlich auch von Menschen, die ich gehabt habe, wo ich einfach auch mal so ein bisschen wiedergebe, was haben die Seelen eigentlich mitgeteilt, weil auch da gibt's ganz, ganz berührende Sitzungen, die ich gehabt habe, mit ganz, ganz berührenden Botschaften, die sehr ergreifend sind zum Teil. Es gibt immer so die lustigen Sitzungen, wo auch, bei mir wird immer viel gelacht. Ich weiß nicht, ich kriege immer die Seelen, die gerne Späße machen und zu Lebzeiten gern gelacht haben. Und sie zeigen sich ja immer so, wie sie zu Lebzeiten waren. Also wenn sie zu Lebzeiten sehr humorvoll waren, dann sind sie das auch noch im Jenseits. Ist bei Menschen und bei Tieren auch identisch. Ja, also egal, ob ich mit einem Tier oder mit einer Menschenseele in Verbindung gehe, die zeigen sich immer so, wie sie zu Lebzeiten gewesen sind. Und da haben wir dann auch gleich wieder unsere Beweise, weil wir das Thema ja auch schon ein paar Mal gehabt haben. Ich persönlich finde, so ein Charakter ist immer ganz, ganz individuell. Jedes Tier, jeder Mensch hat einen ganz, ganz eigenen Charakter, hat bestimmte Eigenarten, bestimmte, wir nennen es gerne Macken. Und das versuche ich immer zu erfassen und dann dieses Wesen, egal ob Tier oder Mensch, so genau wie möglich zu beschreiben, damit eben wirklich da ein klares Erkennen möglich ist und einfach beide Seiten wirklich den Beweis haben, okay, da war wirklich ein Kontakt da. Ja, weil woher soll ich bestimmte Dinge wissen? Ja, das kann ich dann eben nur von der Seele auch übermittelt bekommen haben. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich bin da auch immer so eine kleine Zweiflerin. Ich möchte auch für mich die Sicherheit haben. Ich habe hier den richtigen Kontakt gehabt. Da brauche ich auch schon für mich die Beweise. Das kriege ich ja dann durch das Feedback von den Leuten, die dann eben dann mir da die Rückmeldung geben zu den Informationen, die ich ihnen übermittle.
Weil es schon so oft gekommen ist, jetzt im Chat noch eine kurze Frage zur Tierkommunikation. Hast du dich schon mit Franz von Assisi beschäftigt? Möchte jemand ganz dringend wissen.
Er war ja so mit der Schutzpatron. Ja, und ich glaube, dass kein Tierkommunikator so hundertprozentig an ihm vorbeikommt. Ich glaube, dass sehr, sehr viel von der Energie, die ihn ausgemacht hat, irgendwo bei jedem, der Tierkommunikation macht, so mitschwingt.
Also euer Schutzpatron ist er quasi.
Ich sehe ihn so ein bisschen auch mit als, ich würde ihn eher als Lehrmeister sehen, als Schutzpatron. Er ist ja eher der Schutzpatron für die Tiere.
Okay.
Aber so ein bisschen als Lehrmeister. Er hat ja auch eine ganz, ganz besondere Verbindung zu Tieren gehabt. Und wenn man Tierkommunikation macht, muss man sich den Tieren schon auch sehr verbunden fühlen. Natürlich kann es jeder bis zu einem gewissen Grad lernen, nicht jeder gleich gut. Aber ich habe mal einen Wissenschaftler im Kurs gehabt, der hat am ersten Tag in der Vorstellungsrunde sich vorgestellt und gesagt, ja, ich bin Wissenschaftler und ich bin hier, um rauszukriegen, wie das Ganze funktioniert.
Good luck with that.
Totaler Kopfmensch. Totaler Kopfmensch, Wissenschaftler, super. Am Ende der Woche saß er da in der Abschlussrunde und hat gesagt, also ich habe ja am Anfang der Woche gesagt, ich bin hier, um herauszukriegen, wie das funktioniert. Ich weiß jetzt, dass es funktioniert. Ich kann mir zwar immer noch nicht erklären, wie, aber ich weiß, dass es funktioniert. Ja, das war dann schon so, für mich schon so, okay, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Wie gesagt, Franz von Assisi ist für mich, meiner Meinung nach, hat er auch Tierkommunikation gemacht. Es ist keine Fähigkeit, die einigen wenigen vorbehalten ist. Es kann sich jeder wieder dafür öffnen. Ich sehe das eher so, dass es eine Fähigkeit ist, die wir vergessen haben. Und es ist wie, wenn wir einen Muskel lange Zeit nicht benutzen, den können wir auch wieder trainieren. Es dauert halt und es ist vielleicht nicht immer einfach und es klappt vielleicht auch nicht immer gleich so gut, aber es funktioniert. Aber es ist ganz, ganz viel Übungssache und zwar vor allen Dingen Kopf ausschalten. Zu lernen, wirklich ins Gefühl zu gehen, da tief einzutauchen. Wenn ich eine Information vom Tier bekomme, dann da wirklich tief einzutauchen, mich komplett drauf einzulassen, egal was kommt. Und ich habe immer wieder Kontakte, da sitze ich da und mir laufen die Tränen, weil es so berührend ist oder weil es so schlimm ist oder weil es so weh tut. Aber in dem Moment stelle ich mich und das, ja, mein Ego wirklich komplett auf die Seite und öffne mich einfach komplett für dieses Tier, egal was kommt. Und das können schöne Sachen sein und das können auch schlimme Sachen sein. Und natürlich, wie gesagt, ich muss hinterher schauen, wie gehe ich damit um, wenn das jetzt weniger schöne Sachen gewesen sind. Aber letzten Endes hat er sich und sein Leben ja komplett in den Dienst der Tiere gestellt. In gewisser Weise stelle ich mich ja auch in den Dienst der Tiere. Also ich sehe mich auch den Tieren da wirklich sehr verpflichtet. Aber ich würde mich nicht mit ihm vergleichen. Ich bin mit Sicherheit keine Heilige. Ich bin einfach nur ein Mensch.
Ja, wäre interessant zu sehen, wie sich Franz von Assisi selbst
Wahrscheinlich auch, ich würde wahrscheinlich auch sagen, ich bin kein Heiliger. Ich bin einfach nur ein Mensch, der sich um die Tiere gekümmert hat.
denke auch, ja. Heilige werden ja gemacht, ne? Die nicht geboren.
Sie werden ja heilig gesprochen von uns, genau.
Genau.
Das ist übrigens schon interessant, dass Menschen andere heilig sprechen können.
Okay, ganz ein anderes Thema. Ganz ein anderes Thema. Aber das schon angesprochen, also Jenseitskontakte sind ein anderes Thema bei dir. In dem Buch geht es offenbar auch darum. Ich glaube, spätestens wenn dieses Buch rauskommt, sollten wir wieder eine Sendung machen. Vielleicht auch schon davor. Also es würde mich schon sehr interessieren. Ist natürlich
Gerne.
auch ein Thema, mit dem ich mich hier schon beschäftigt habe auch. Also es ging ja auch schon um Seancen und so weiter, wo es ja vor allem dann um diese Jenseitskontakte geht. Und da gibt es ja auch ja, fast schon groteskesten Dinge, also wo dann das Jenseits dann Experimente mit dem Diesseits macht und solche Dinge. Höchst spannend.
Können tolle Sachen machen, ja.
Und ich habe mir da auch noch aufgeschrieben, dass also auch Paraphänomene während solcher Sitzungen auftreten, aber zu dem werden wir jetzt heute nicht mehr kommen. Also wir sprechen jetzt fast 3 Stunden.
Genau.
Ich glaube, das ist mir okay. Das war wirklich ein sehr, sehr berührendes Thema für mich, äußerst faszinierendes Thema, ein Thema, das mich jetzt schon in den letzten Wochen und seitdem wir das erste Mal gesprochen haben, Monate eigentlich fast, immer wieder beschäftigt, das mir eigentlich überhaupt nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Also ich versuche das auch ständig, also dass ich jetzt so Tiere wirklich anspreche. Ja, heute habe ich das wieder gemacht. Zum Beispiel unseren Tauben gesagt, sie mögen, naja, das hat wahrscheinlich nicht funktioniert, nicht bei uns ihre Notdurft verrichten. Ich muss das anders
das
angehen.
Nicht.
Ich muss das anders angehen.
Du kannst es einfach mal versuchen mit, hey, übrigens, ich habe da vorne eine Stelle entdeckt, die wäre super toll für euch,
einfach.
Um eure Notdurft zu nicht. Du musst es ihnen schon schmackhaft machen. Ja.
Ich werde es versuchen.
Du musst es ihnen wirklich schmackhaft machen und selbst dann haben die auch noch ihren eigenen freien Willen und wenn sie es bei dir halt da gerade bequemer finden, kann es passieren, dass sie sich nicht überzeugen lassen. Also manchmal muss man wirklich auch in Tierkommunikation so verdammt gute Argumente finden, um da Veränderungen zu bewirken. Aber manchmal geht es auch ganz leicht.
Ja, man ahnt nicht, wie viel in diesem Thema steckt. Danke für die Sendung, schreibt Tom. Ja, danke Tom und danke Bianca. Danke für deine Arbeit und für dieses Gespräch. Hat mir wirklich Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, wenn wir dann zum Thema Jenseitskommunikation, das also mindestens genauso spannend und berührend ist, und da geht es ja auch um Tiere natürlich und Menschen. Und ich wollte jetzt vorher, weil ich gemeint habe, ich finde es seltsam, wenn Menschen dann um Tiere mehr trauern als um andere Menschen. Ja, natürlich verstehe ich es, dass man um ein Tier vielleicht genauso trauern kann wie über einen Menschen. Mehr ist dann eben so ein bisschen das, was ein bisschen seltsam
kann ich dir noch, genau, das wollte ich noch ganz kurz sagen, vielleicht so als Abschluss mit. Es ist für mich deswegen nachvollziehbar, weil die Tiere eine Fähigkeit haben, die die wenigsten Menschen haben. Ein Tier liebt dich, egal ob du gerade gut drauf bist oder schlecht drauf bist. Ein Tier liebt dich, egal ob du dick oder dünn, groß oder klein bist, ob deine Haare grau sind oder ausgefallen sind, ob sie blond sind oder ob du gebräunt bist, ob du gerade Knoblauch gegessen hast oder nicht. Das Tier liebt dich, ohne Bedingungen zu stellen. Und das ist der Grund, warum viele Menschen, wenn das Tier stirbt, oftmals um ein Tier mehr trauern als um einen anderen Menschen, weil sie diese Form, diese bedingungslose Liebe bekommen sie nur von den Tieren. Und in dem Moment, wo dieses Tier stirbt, von dem sie diese bedingungslose Liebe bekommen haben, fallen sie in ein tiefes Loch und haben das Gefühl, das bekomme ich jetzt nicht mehr. Ja, es ist einfach diese Sehnsucht nach Liebe, die dahinter steckt. Und welcher Mensch kann das schon, wirklich bedingungslos zu lieben?
Ja, da hast du recht. Und das ist eigentlich ein wirklich schönes Schlusswort. Vielleicht sollten wir das alle auch wieder ein bisschen versuchen zu lernen. Das
können wir von den Tieren wieder lernen.
Das stimmt. Nicht nur das.
Nicht nur das, aber auch das. Ich danke dir auch, Tarek, für das Interview. Hat mich sehr gefreut, weil es freut mich einfach immer, das Thema auch Tierkommunikation ins Bewusstsein der Menschen wieder zu bringen. Einfach bewusst zu machen, hey, man kann mit denen wirklich in eine Verbindung gehen, man kann sich austauschen mit denen und vielleicht inspiriert es den einen oder anderen auch dazu, es einfach mal für sich auch zu versuchen.
Ja, mich hat es total inspiriert und ich werde das auch weiter versuchen. Jemand fragt, machen wir nochmal eine Sendung über Jenseitskommunikation, also von mir aus gerne und ich
sag gerne. Mehr,
da sprechen wir dann offline einmal oder mailen
genau.
Uns offline. Vielen Dank fürs Dasein, Bianca, viel Erfolg mit deinem Buch auch. Gib Bescheid, wenn es rauskommt, aber da werden wir sicher vorher in Kontakt sein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und schöne Grüße nach Bayern.
Ja, danke schön.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Das nächste Mal Crop FM wird, ich meine, jede Sendung ist besonders, aber die nächste wird besonders, besonders, denn Tom Campbell, einer der faszinierendsten Wissenschaftler, angewandten Physiker, von denen ich jemals gehört habe, ist live zu Gast. Wow, ich freue mich total. Er ist ja auch sehr zugänglich und einfach ein großartiger Mensch. Seine Bücher habe ich verschlungen, ich habe mir jetzt auch noch einige seiner Vorträge schaue ich mir gerade an. Es ist ja so eine Sendung, wo ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll und wo ich da aufhören soll. Also mal sehen. Ich hoffe, wir können das irgendwie darstellen, von was er da spricht. Es wird auf Englisch sein, es wird keine simultane Übersetzung geben, aber ich werde wahrscheinlich, nein, ich habe vor, weil das eben so wichtig ist, finde ich, weil das also, das ist wirklich eine neue Art, die Welt zu sehen, eine neue Art, Physik zu machen. Und ich meine wirklich Physik. Ich finde es enorm wichtig und deshalb werde ich mir die Mühe antun und das Übersetzen, das Interview, also transkribieren, übersetzen. Und dann, ich habe auch schon jemanden im Auge, der das dann einsprechen kann, mal sehen. Er hat gemeint, ja, kein Problem, mach mal. Ne? Ich glaube, er hat keine Ahnung, auf was er sich da einlässt, der Peter Eisenberger. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie dann einen Overdub von einem Interview gemacht. Das wird sicher ein Desaster. Aber ich werde mein Möglichstes geben, es dann eben auch auf Deutsch zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe aber trotzdem, dass einige oder dass viele das nächste Mal auch live zuhören und dabei sind. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, dann auch wirklich rein zu skypen und mit Tom Campbell selbst zu sprechen. Was sicher eine tolle Gelegenheit ist, vor allem wenn man das Buch gelesen hat, hat dann jeder irgendwie Fragen im Kopf, die da aufpoppen und ja, was soll ich sagen, ich freue mich total. Am 27. September ist es soweit, same time, same station um 19 Uhr. Tom Campbell live auf Crop FM. Bis dorthin bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 27. September. Macht es gut. It's not the same. You set aside when you believe that there's no battlefield. So you construct just to deny where you have been. See you tomorrow, horses. Yeah.